Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Die Bewegtbild-Banausen.
Jetzt
eine sind wir Runde wieder rückwärts. Tom Style, herzlich willkommen zur nächsten Episode von den Bewegtbild-Banausen.
Ja, wenn Tom seine Moderatorenstimme aufsetzt.
Ja, sehr
geil. Die ist nämlich anders als seine normale Stimme.
Haben wir auch Moderatorenstimmen?
Haben wir Moderatorenstimmen? Ich meine, wir haben ja einen, der das beurteilen könnte. Der kennt uns ja auch privat. Insofern kann er uns ja sagen, ob wir da auch so reden. Hallo, wie geht es dir?
Ja, die Rede ist vom dritten Mann im Bunde. Wir haben es angekündigt. Wir haben Jan von Ja, hier Film am Start.
Hi.
Ja, hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ich hier sein darf.
Das ist seine Moderatorenstimme. Oder nein? Bis jetzt ist das seine normale Stimme. Zum ersten Mal habt ihr seine normale Stimme gehört, wie er normalerweise redet in einem Privatleben. Lee hat dich ja schon angekündigt in der letzten Episode. Der hat gesagt, du und Otto, ihr zählt so zu der intellektuellen Fraktion unserer Gäste. Und ich dachte nur so.
Ich rede nicht mit Teig.
Ich dachte nur so, dass der Typ, der das hier gesagt hat, also. Weiß nicht.
Ich glaube, das rührt wahrscheinlich nur daher, dass wir Filme ansehen, von denen wir denken, dass sie intellektuell sind. Und dann denken die Leute auch, wir sind intellektuell.
Vielleicht ist es das.
Ja, aber hat funktioniert. Ist bei mir zumindest angekommen.
Ne? Ja. Blenden funktioniert meist auf. Ja, es ist schön zu hören.
Aber eventuell auch nur Blender, weil du gerade Blenden gesagt hast. Ja. Hat mich gerade daran erinnert. Mhm. Ja. Mehr Schein als Sein sozusagen.
Ja, aber darauf kommt es an heutzutage.
Ja, du kannst heute kannst du unter Beweis stellen, dass das nicht nur mehr Schein hat sein, sondern dass du auch wirklich intellektuell bist.
Vielleicht beim nächsten Mal dann. Also
machst du so eine Banause für Tornecke so, wo du am Ende nochmal so den Jan M. Schmidt machst.
Den Jan M. Schmidt. Und jetzt die Einordnung in die momentane gesamte gesellschaftliche Lage mit Jan.
Korrekt.
Ja, dafür bin ich genau der Richtige.
Denke auch, ja.
Ja, ich freue mich drauf.
Du bist einer von denen, Jan.
4,5 Sterne von Etienne Gardet sehe ich gerade.
Ja, der hat auch Notebook 5 Sterne gegeben. Ich scheiß
4,5
auf
Sterne
seine
von
Meinung.
Antje Wessels.
Ja, danke dafür.
Siehst du, die ganzen Leute, die du verteidigst, das ist so dein Team, dein Marvel-Team.
Ja, das sind sie.
Da gibst du echt was drauf, ja, was so eine Antje Wessels zu einem Film sagt.
Jetzt hört er auch wieder spannend, über die Frau Wessels zu. Die arme Frau Wessels.
Was denn? Ich habe nur gefragt, ob er was auf ihre Meinung gibt.
Gibst du da was drauf? Es ist halt sehr spannend zu sehen, was man auch so über Filme denken kann. Also bestes Beispiel ist halt wirklich, Bibi und Tina gab dann 4 Sterne. Also hattet ihr auch jemanden bei euch in der Blase?
Aber
das ist dann so da, das erwartest du dann auch.
Mhm.
Wer war denn in unserer Blase, der den 4 Sterne gegeben hat?
Ich hatte das doch in der Folge gesagt, dass es irgendeinen gibt bei euch, der auch 4 Sterne gegeben hat.
Stimmt.
Ach so, Phil war das. Ja. Phil von Nerd Talk, ja. Gut, ja, Nerd Talk. Genau. Lächerlich.
Ja gut, meine Herren. Irgendwer muss es ja versemmeln, ja.
Ja, irgendein Podcast muss es wieder in die Kacke hauen. Ja.
Ja, ich finde es spannend. Also ich werde da dranbleiben. Ich werde ihr weiterhin folgen. Mhm. Nicht, also warum auch nicht?
Ja, klar. Also
da werden mir ein paar Gründe einfallen.
Kann ja jeder jedem folgen, der will. Warum auch
Kramer nicht? Kramer, ey.
Warum auch nicht? Ja, wir sind uns
immer
sehr leidig,
die
aber
Wessels.
Was den Unterhaltungsfaktor von der Dame angeht, sind Lee und ich, glaube ich, auf einer Front.
Mhm. Ja, ja.
Aber gut. Soll ja jeder machen,
darum
was er will.
Darum soll es nicht gehen, ne?
Ja. Nee, darum soll es nicht gehen.
Nö.
Jetzt bist du bei uns. Hier gibt es keine kein Female Empowerment. Hast die beiden Cis-Männer wieder vor dir.
Ja, stimmt, was das angeht, ne?
Kenne ich ja nicht anders.
Ja, stimmt, das ist bei euch auch so, ja. Aber wir haben definitiv zu wenig weibliche Unterstützung hier.
Aber es gibt
das sagen
nicht
wir
so viele
immer. Aber wir.
Ja, es gibt auch nicht so viele weibliche, krasse Filmfans. Ich meine, ob du jetzt die Follower von uns bei Instagram betrachtest oder unsere Supporter, das ist halt ein kleiner Prozentteil.
Ja, da müssen wir die mal ranholen.
Also die ich kenne, haben keine Zeit, um einen Filmpodcast aufzunehmen. Das ist ganz einfach so. Also ich kenne ein paar, aber die sind jetzt nicht so, ich habe das Equipment zu Hause und hätte jetzt Bock und Muße, mich hinzusetzen und 3 Stunden über Filme zu reden.
Ja, ich finde schon ein bisschen schade, dass das so eine Männerdomäne ist, aber es wirkt so ein bisschen
mega.
So. Ja.
Ja.
Wir haben nichts gegen Frauen, um das mal klarzustellen.
Nee,
nichts, was wirkt, ne?
Hin und wieder.
Hin und wieder ist ja auch Isa da und so.
Ach so, ich dachte, jetzt kommt so. Hin und wieder seid ihr auch was zu, seid ihr zu was zu gebrauchen, auf jeden Fall, ihr Frauen. Ich dachte, so leitest du den Satz jetzt ein. Ach. Ja, verdreht
schön,
die
schön wieder bei den Banausen zu sein.
Gefällt dir das? Ja, aber.
Ja, immer.
Ich rede nicht mit Teig.
Und trotzdem musst du mit Teig reden heute.
Naja, aber ich habe gerade Jan angesehen, also dass er sich so fühlt, wie ich mich auch sehr oft fühle, wenn Gäste solche Dinge raushaut.
Ich mag das, wenn ihr euch so zusammenzieht, so von wegen so,
Ja, deswegen macht er das.
So cringe, ja, ich mach das. Ich piek da rein in die Wunde. Mhm.
Das gelingt dir.
Ja.
Toll. Auch wenn ich euch höre übrigens, ne? Es ist dann so, sitze ich auf dem Fahrrad und denke,
Ja, aber ich gehe davon aus, dass die Ironie und das Provozieren teilweise schon richtig ankommt bei den Leuten. Weil wir haben jetzt wirklich wenig gehabt, oder ich kann mich nicht groß erinnern, dass einer gesagt hat, das kann man doch nicht sagen. Oder das ist doch Fatshaming. Oder was hat er da? Meint er das ernst, dass er da die Polen diffamiert oder so? Also das ist so, da gab es jetzt noch keinen riesen Backlash, wo ich gesagt hätte, die haben die Ironie auf jeden Fall nicht verstanden.
Meinst du? Kommt immer an, ja.
Mein Anspruch an die Hörer ist einfach mal sehr hoch. Also ich gehe davon aus, dass die Ironie und so, dass sie das checken. Und bisher war es auch so, dass da niemand irgendwas persönlich genommen hat oder gesagt hat. Also
jetzt sind die Ansprüche auf einmal hoch. Neulich warst du noch total stolz drauf, dass wir hier Stuff für die Dümmsten im Volk machen.
Was für Tiger.
Und jetzt sind wir schon anspruchsvoll. Bei anspruchsvoll meinte ich ja noch so. Wir haben ja hin und wieder auch Gäste wie Otto und Jan.
Eben, ja.
Ja. Ja, was sind wir jetzt? Anspruchsvoll oder nicht?
Na, ich habe bestimmt nicht gesagt, so, ja, zum Glück haben wir so dumme Hörer und so weiter. Für die bringen wir jetzt so richtig, richtig beschissenes Zeug. So habe ich das bestimmt nicht formuliert, wie du das jetzt gerade hier einleitest. Mhm. Das habe ich garantiert nicht gesagt.
Es wird immer schlimmer.
Aber wir sind schon ein bisschen der Prolo-Podcast und ist auch fein so. Ich zumindest. Das ist ja unsere Dynamik. Lee hält ja wieder den intellektuellen Fahnen hoch. Er ist ja, er sagt ja dann immer, das kannst du hier nicht sagen. Und der Witz, dieses Wortspiel ist mir viel zu billig.
Mhm. Ja, so habt ihr euch aber am Anfang für mich auch zumindest verkauft. So die beiden, wie ihr euch genannt habt, die Atzen aus Berlin, so ungefähr. Von Atzen für Atzen.
Hat gepasst?
Nicht wirklich. Nee, irgendwie seid ihr dann doch ein bisschen
zu schlau
doch mehr
für
Feuilleton.
Achso, wir sind dann doch zu schlau für Atzen. Zu intellektuell.
Ja, irgendwie gefangen im Niemandsland, so ungefähr.
Mhm. Ja, wir grabben noch jede Hörerschaft, die wir kriegen können. Insofern müssen wir auch so ein bisschen ins Feuilleton reinlunzen und dann so tun, als wären wir. Jetzt werden wir klug.
Na, das ist ein Spagat.
Aber wir geben alles. Deswegen haben wir jetzt auch einen der zwei intellektuellen Gäste in unserer.
Können wir aufhören, das immer zu sagen? Das ist sehr unangenehm.
Lee hat das so eingeführt, deswegen.
Ich würde so feiern, wenn du irgendwie heute einen Will Ferrell-Film dabei hast oder sowas.
Hat er hundertprozentig nicht.
Ja, schade.
Wir werden sehen.
Mhm. Du weißt doch, was er mal mitbringt hier. Was war das letzte Mal hier über diese vietnamesische Einrichterin, die irgendwie, keine Ahnung, die Feng Shui-mäßig da die Möbel da umgestellt hat?
Das hast du schön zusammengefasst.
War das eine gute Zusammenfassung der Handlung?
Total. Ja, das war perfekt.
Das ist Jan in a Nutshell, die Filmauswahl.
Ja. Okay, aber heute ist folgendes Programm. Wir haben einen gemeinsamen Film von der größeren Sorte und jeder hat ein eigenes Projekt.
Jeder hat ein eigenes Projekt, wo wir natürlich nicht wissen, was mitgebracht wird. Ja. Mein könnte man erraten oder man könnte es zumindest eingrenzen, weil wir haben in der 22. Episode ganze 10 Lose gezogen, jeder von uns, wo wir gesagt haben, die arbeiten wir auch nochmal zusätzlich zu unserer normalen Losziehung durch bis Ende des Jahres. Und der Film, den ich heute mitbringe, ist einer davon insofern. Habt ihr den bestimmt schon mal gehört, dass der demnächst kommt, aber was euch beide angeht, ist das für mich eine Überraschung. Mhm. Mhm. Und Lee legt los, wenn ich richtig informiert bin.
Ja, haben wir beschlossen. Ich fange an.
Dann Hörerschaft hier. Hey, Mike. Do you like a beer? Schnappt euch ein Bier, lehnt euch zurück. Natürlich nicht, wenn ihr auf dem Fahrrad seid, dann eher ungünstig. Mit dem Bier und dem Zurücklehnen und dann.
Passt tatsächlich wunderbar zu meinem Film.
Sind wir gespannt, was du mitbringst. Mhm.
Wüsstet ihr, wer die erste Person war, die einen Oscar für beste Regie und bestes Drehbuch bekommen hat?
Das muss ja eigentlich Jan wissen, jetzt, so eine Bash-Frage, wie der durchmarschiert ist hier durchs Bash. So, das ist jetzt sehr enttäuschend, wenn er sowas jetzt nicht beantworten
kann.
Ja,
genau. Nee.
Nee, wüsste ich jetzt auch nicht.
Okay. Billy Wilder.
Billy Wilder war es.
Mhm. Ja. Der war, glaube ich, 1940 oder so das erste Mal Oscar nominiert, aber 1945 hat er einen Film gemacht, für den hat er dann tatsächlich sowohl den Oscar als beste Regie und für die beste Regie, als eben auch den Oscar fürs beste Drehbuch bekommen, was er hier nämlich mitgeschrieben hat. Mhm. Und der Film heißt The Lost Weekend und ist tatsächlich auch ein Losfilm.
Ach, was ein Zufall.
Von Nils, den ich damals gezogen habe und den bringe ich jetzt, ja.
Was ein Zufall. Auch wenn du schuft, was du ja mir auch ab und zu mal angekreidet hast, mir Bescheid sagen solltest bei The Lost Weekend. Das war einer von den drei Filmen, wo du mir Bescheid geben solltest, dass du, wenn du den guckst, weil ich den mitgucken wollte.
Okay. Ja, scheiße, habe ich vergessen.
Der ist nämlich auf der Schneiderliste drauf und überall habe ich gesagt, okay, super, machen wir zusammen.
Habe ich verpennt.
Na toll.
Ja, sorry.
Ups.
Naja.
Soll ich jetzt über einen anderen sprechen?
Wenn du einen freestylen kannst, umso besser. Aber mach jetzt. Jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen. Um meine Redewerbung fürs Feuilleton zu bringen.
Ja, siehst du, ich dachte, das geht so ansatzweise in die intellektuelle Richtung. Vielleicht kann ich damit irgendwie.
Habe ich auch einen.
Punkten. Naja. Hm? Okay.
Na, wenn Jan hier ist.
Habt ihr den denn, also jetzt wissen wir, Gess hat den nicht gesehen. Jan, hast du den gesehen? Nein.
Auch nicht.
Nee. Okay.
Ja, niemand sieht, wenn du den Kopf schüttelst. Wir sind ein Audio-Podcast, auch wenn wir connected sind.
Ich habe doch Nein gesagt.
Ach so, das ist dann untergegangen. Hast du das Nein gehört?
Nee.
Nee,
da ich warst, auch nur
da warst du kurz gemutet.
Nein.
So geil.
Hört ihr mich denn jetzt? Hoffe.
Ja, ne? Ja, ja, wir hören ja, das wir war wahrscheinlich nur das eine Wort, was irgendwie verschluckt wurde.
Okay, also.
Ja, ich habe Nein gesagt. Mhm. Ist nicht mein erster Podcast.
Wirkst aber so.
So, The Lost Weekend, auf Deutsch das verlorene Wochenende. Passenderweise. Eben aus dem Jahr 45 von Billy Wilder. Und mitgeschrieben hat das Charles Brackett, mit dem er dann einiges gemacht hat, weil das ist auch der Herr, der Sunset Boulevard geschrieben hat. Und sonst noch große Sachen. The King and I ist auch von dem. Und das Ganze basiert aber auf einem Roman von Charles R. Jackson. Und es war relativ interessant, wie das zustande gekommen ist, weil da wollten eigentlich viele Leute das da oder die Finger von lassen. Primär vor allem die Studios. Weil das Thema ist hier was zu der Zeit noch nicht in der Form verfilmt wurde. Weil im Zentrum der Handlung steht ein Alkoholiker. Mhm. Und jetzt steht hier im Genre Drama und Film Noir und deswegen ist das schon tatsächlich die erste filmische Aufarbeitung von so einem Alkoholiker, der nicht irgendwie ein Comic Relief darstellt. Also bis dahin waren halt Alkoholiker immer nur so Figuren, wo du dann denken solltest, haha, guck mal, wie lustig, der ist die ganze Zeit besoffen. Mhm. Und hier steht er halt wirklich im Zentrum und seine Sucht.
Und der hat wirklich ein Problem.
Ja, der hat ein richtiges Problem, weil in The Lost Weekend geht es darum, dass er versucht, davon runterzukommen und dann aber nochmal ordentlich Gas gibt. Wir befinden uns in einer Handlung in New York City und das müsste 1937 oder 38 sein. Das wird nicht so genau festgelegt, das kann man sich nur so ein bisschen zusammenbasteln anhand von anderen Informationen, die man hier kriegt. Don Burnham, gespielt von Ray Milland, der ist eben Alkoholiker. Und zu Beginn der Handlung wird erzählt, dass der jetzt seit 10 Tagen trocken ist und bei seinem Bruder Wick lebt. Und er hat eine Freundin namens Helen und die glauben eben zu wissen, dass er jetzt seit 10 Tagen trocken ist, versuchen ihn weiter natürlich möglichst nüchtern zu halten und dafür zu sorgen, dass der irgendwie von dieser Sucht loskommt und legen sich da tierisch ins Zeug, haben auch schon alles Mögliche probiert. Was jetzt aktuell ansteht, ist, dass die ein Wochenende geplant haben auf dem Land. Mhm. Jetzt ist es so, dass Don Autor ist, aber ziemlich erfolglos damit. Also der hat große Probleme, Dinge zu Ende zu bringen. Also der hat schon einige Bücher und Stücke angefangen zu schreiben, aber hat die halt irgendwie nie zu Ende gebracht. Jetzt haben die halt die Hoffnung, dass wenn der da ein Wochenende auf dem Land verbringt, dass er da irgendwie so zur Ruhe kommt, dass er auch wieder anfängt zu schreiben, weil aktuell ist er da eben sehr blockiert. Beziehungsweise sieht es immer so aus, dass in dem Moment, wo er was schreiben will, greift er halt relativ schnell wieder zur Flasche und dann verselbstständigt sich das und es passieren alle möglichen Dinge, aber das Schreiben kommt da zu kurz. Ja, jetzt steht eben dieses Wochenende an und das ist alles organisiert und es gibt auch schon einen Treffpunkt, das heißt so dann und dann fahren wir mit dem Zug los. Dann schafft er das schon, die beiden davon zu überzeugen, dass sie doch einen späteren Zug nehmen. Was er von irgendwie nachmittags verlegt er das dann auf 6.30 Uhr abends. Mhm. Und dann findet er in der Wohnung $10, die eigentlich für die Putzfrau vorgesehen waren. Die kommt nämlich auch noch vorbei und will die abholen, aber er gibt die ihr nicht. Sondern sagt, sie soll die nächsten Tage wiederkommen oder irgendwie Montag oder Dienstag halt nach dem Wochenende. Und dann schnappt er sich diese $10 und geht nochmal in die Kneipe. Weil davor Also es steigt damit ein, dass er seinen Koffer packt für dieses Wochenende und im Dialog mit seinem Bruder ist. Und dann schielt er schon immer so, währenddessen schielt er immer schon so Richtung offenes Fenster. Und dann gibt's einen Shot vom Außen vom Fenster und dann sehen wir, da ist so eine Schnur befestigt. In dem Moment, wo der Bruder ins andere Zimmer geht, um seine Schreibmaschine zu holen, geht er auch schnell an das Fenster und zieht an dieser Schnur hoch und hat da eben eine Flasche gebunkert. Mhm. Ja, und dann fliegt die Nummer aber natürlich auf und es gibt wieder eine Diskussion und es ist halt relativ klar, okay, also der ist noch lange nicht über dem Berg. Und dann drängen die ihn aber erst recht darauf hin, dass er doch eben dass die jetzt wegfahren und dass er da endlich zur Ruhe kommt. Jetzt hat er aber eben diese $10 und geht nochmal in die Kneipe und sagt auch gleich dem Barkeeper, als er reinkommt, so, erinnere ich mal dran, wenn es irgendwie kurz nach 6 ist, weil dann muss ich los, ne, weil ich ja um 6.30 Uhr diesen Zug kriegen will. Ja, und dann fängt er an zu picheln mit dem Geld, was er jetzt gefunden hat. Und dann verselbstständigt sich die Nummer, wie so oft. Und dann erzählt der Film auch in Flashbacks, wie er überhaupt an diesen Punkt gekommen ist, wie das alles so entstanden ist. Das ziehen die darüber auf, dass er das Buch, was er schreiben will, im Endeffekt seinen Werdegang als Alkoholiker so ein bisschen thematisiert. Mhm. Das ist im Endeffekt sehr autobiografisch, was er da schreiben möchte. Und deswegen erfahren wir dann auch, wie er eben Jahre zuvor seine Freundin kennengelernt hat, die Helen. Wobei Freundin, ne? Also die haben nicht wirklich eine Beziehung. Sie liebt ihn sehr und er hat schon auch was für sie übrig. Aber sie akzeptiert seine Sucht auch, aber versucht natürlich, ihm irgendwie dabei zu helfen. Und er ist aber halt ein harter Alkoholiker und will sie nicht so wirklich helfen lassen. Und um diesen Struggle geht's in dem Film. Kriegen also peu à peu auch so ein bisschen was über seine Backstory mit. Und dann sehen wir eben über dieses Wochenende, wie er sich nochmal ordentlich einen reinstellt und halt sehr damit kämpft, das irgendwie loszuwerden.
Also schön, dass ich eingeleitet habe von wegen, ja, lehnt euch zurück, nehmt euch ein Bier,
sag ich,
und lauscht eine Rezension über Alkoholsucht.
Ja.
Guter Plan.
Er sagt auch im Gespräch mit Helen am gewissen Punkt, dass es im Endeffekt zwei Dons gibt, den Alkoholiker und den Autor. Mhm. Na, und den einen würde er halt gerne loswerden und so ist eben dieses krass. Lost Weekend ist entweder so oder so sein letztes. Das ist eh der Witz, weil dieses Lost ist eigentlich ein Typo gewesen. Das Ding sollte ursprünglich Last Weekend heißen. Also das war schon im Ursprungsroman wohl ein Schreibfehler.
Ach was,
wie krass. Ja. Ist ja ein bisschen Leaving Las Vegas, oder? So die,
ja,
so die Prämisse.
Ja, geht auf jeden Fall in eine sehr ähnliche Richtung. Und wurde natürlich seitdem ja unzählige Male in anderen Varianten verfilmt, ja. Mhm. Das war aber eben hier halt das erste Mal und deswegen hat er eben auch entsprechend Furore gemacht. Also dieses Thema Alkoholismus derart zu verfilmen, gab's halt noch nicht wirklich zu der Zeit. Und Inspiration für Wilder war aber tatsächlich, klar, zum einen, dass er dieses Buch gelesen hat. Das hat er irgendwann im Zug gelesen und hat daraufhin auch gleich seinen Co-Autor kontaktiert, weil der davor Frau ohne Gewissen gemacht. Und da hat er echt Stress gehabt, weil Raymond Chandler, der das geschrieben hat, Frau ohne Gewissen, der ist halt auch ein krasser Alkoholiker. Und deswegen hat er da einfach viel wiedererkannt und wollte das deswegen im Grunde auch so ein bisschen an Chandler gerichtet, diesen Film dann machen. Ja, und Jahre später haben die eben erfahren, dass das eigentlich ein Schreibfehler war. Ist schon irgendwie witzig.
Ich finde es spannend, meine kleine Nachfrage, weil dieses Thema ist ja abgefahren. Also ich finde, gerade wenn du sagst, vorher war das halt immer so, der Alkoholiker war der lustige Trottel. Also das ist schon ein sehr, sehr niederschmetternder Film dann, oder kriegt er dann schon nochmal eine positive Note, oder ist es schon echt so ein Abgesang?
Nee, der ist schon düster.
Weil das finde ich halt doppelt bemerkenswert, gerade fürs Jahr 45.
Für die Zeit, ja.
Weil, also, ich habe neulich mal irgendwann die Disney-Filmografie sozusagen durchgenudelt. Und da fällt halt auf, dass gerade in den späten 30ern und frühen 40ern der Eskapismus sowas von durch die Decke schießt, weil die einfach sich nur noch irgendwie totschmeißen mit guter Laune und irgendwelchen, wir halten alles wieder hoch und dann wird der ja jetzt 46 für einen Oscar ausgezeichnet worden sein. Mhm. Und dann den im Nachkriegsjahr so einen Film zu auszuzeichnen, das finde ich krass. Also von der Academy hätte ich nicht so vermutet.
Ja, ich glaube auch, dass das wahrscheinlich so der Anfang war von diesem, wenn du halt irgendwas komplett gegen die Erwartungen machst, dass es dann irgendwie honoriert wird. Mhm. Ja, weil da haben also auch große Schauspieler haben da die Finger von gelassen. Ne? So, die wollten das nicht spielen, weil es eben für viele gleich so gleichzusetzen war mit einem Karriereende, wenn du das Ding spielst. Und es ist schon auch interessant, weil Ray Milland war eigentlich bekannt für so romantische Filme und der war eher so ein bisschen der strahlende Held immer. Deswegen war das auch hier so gezielt eigentlich eine Besetzung gegen seinen Typ.
Interessant.
Und da, aber auch ihm haben viele Leute abgeraten, ne? So, und ich meine, Billy Wilder hat an einem gewissen Punkt sogar behauptet, dass die Spirituosenindustrie Paramount Pictures 5 Millionen geboten hat, dass die diesen Film nicht machen.
Abgefahren.
Krass, ja.
Ja, ja, klar, weil also die Alkohollobby, das ist klar, dass die keinen Bock drauf hatten, dass Trinken auch irgendwie schlecht dargestellt wird.
Die sahen ihre Umsätze dann schwinden. Okay.
Aber ja, also gerade aus Awards-Sicht hat das natürlich funktioniert, weil 4 Oscars hat er bekommen. Neben den beiden schon genannten hat auch Ray Milland den Oscar für die beste Hauptrolle bekommen. Mhm. Und bester Film ist es auch noch geworden. Und da war er noch für Kamera, Schnitt und Musik nominiert. Und das mit der Musik, ja, also ich habe sowieso das eine oder andere Problem mit dem Film, was man so ein bisschen auch auf die Zeit schieben kann, aber ich fand zum Beispiel eben gerade die Musik ziemlich anstrengend. Weil die haben schon versucht, mit der Musik dieses Drama natürlich noch zu unterstützen und sind da für meinen Geschmack übers Ziel hinausgeschossen, weil ich fand es dann eher anstrengend und ich konnte mir dann irgendwie auch vorstellen, dass das mit weniger Musik oder weniger dramatischer Musik halt sehr viel subtiler und damit irgendwie stärker gewesen wäre. Aber da sind wir halt wieder, das kollidiert natürlich mit der Zeit, aus der stammt. Mhm. Weißt du, aber so mit meinen heutigen Sehgewohnheiten hätte ich das halt von allem irgendwie eine Spur weniger, auch Schauspiel und so, hätte ich wahrscheinlich stärker gefunden. Das ist, also der legt sich hier schon ins Zeug. Also ja, es finde ich schwierig. Also auch hier war ich wieder so ein bisschen hin und her gerissen, wie ich das dann unterm Strich gefunden habe.
Ja. Mhm.
Weil eben ich bin der Meinung, dass das dann im Nachgang auf jeden Fall nochmal besser gemacht wurde. Aber irgendwie muss man dem Film halt auch anrechnen, dass der eben in der Zeit, wie Jan gerade gesagt hat, so ein Ding bringt.
Okay, also im Kontext seiner Zeit definitiv ein bisschen mehr wert, als wenn du ihn jetzt mit heutigen Sachen vergleichst, aber.
Ja, würde ich schon so sagen.
Aber du bewertest ihn dann wahrscheinlich aus deiner Sicht, aus deiner Perspektive, wie
klar,
er ankommt.
Ja. Mhm. Und das ist auf jeden Fall ein guter Film.
Ja.
Aber eben, manche Dinge haben mich gestört. Und deswegen ist das nicht mein liebster Billy Wilder Film. Mhm. Ja. Die weibliche Hauptrolle, Helen, wird von Jane Wyman gespielt. Die hat ja schon auch eine ganze Menge gemacht mit ihren 110 Credits. Ich meine, das ist auch so krass, ne? Bei, also Filmen aus der Zeit, die hatten ja immer diese Deals mit den Studios. Mhm. Und da kommen halt zwangsläufig viele Credits zusammen. Also ich meine, Ray Milland auch, Alter, 175 Credits. Und ja, ich glaube, das ist sein berühmtester. Dial M for Murder ist wahrscheinlich auch eine sehr prominente Rolle von ihm gewesen. Mhm. Aber eben, das war halt seine Oscar-Rolle und auch seine einzige Nominierung. Also das ist wahrscheinlich schon so sein größter. Ja, und Jane Wyman, ich glaube, die ist primär schon auch bekannt geworden.
Sie heißt Women.
Women?
Ja, wirklich? Also Women, also das Y wird nicht als I ausgesprochen.
Okay. Wie auch immer, die erste Frau von Ronald Reagan.
Ach.
Witzigerweise schon ihre dritte Ehe. Die war da insgesamt, ich glaube, 5-mal verheiratet oder so.
Wow.
Ja, aber hat mit Reagan 3 Kinder bekommen.
Ja gut, Ronald stand ja auch vor der Kamera am Anfang.
Naja. Ja, der Bruder Wick wird von Philip Terry gespielt. Auch wieder so ein Typ, der endlos viel gemacht hat, 109 Credits. Aber eben aus heutiger Sicht natürlich Namen, die jetzt nicht so groß hängen geblieben sind. Mhm. Ja, und Ray Milland, knallhart, ne? Bei den Oscars den Oscar bekommen und hat halt original nichts gesagt bei seiner Acceptance Speech. Sie also einfach er ist den auf Applaus. Die
Bühne gekommen ja. und hat nichts gesagt.
Genau, Applaus reingezogen, alles klar, freundlich genickt, abgegangen.
Krass. Wer erklärt wieso?
Nee, konnte ich nicht rausfinden.
Er hat allerdings so lange genickt, bis das Orchester dann eingestimmt hat. Und
genau.
Er hat runtergehen
sein musste. Nicken wurde rausgespielt, ja.
Okay.
Ja, und ich finde es schon abgefahren, ne? Billy Wilder, also gerade auch für so für seine Zeit, wahnsinnig vielseitig unterwegs. Ja, weil der hat ja schon krasse Komödien gemacht und dann aber eben auch echt in die andere Richtung krass, so à la Sunset Boulevard. Schon abgefahrener Typ gewesen, ne?
Ja, Zeugin der Anklage voll. Und so. Aber eben, also er hat ja auch Filme mit leichter Tonalität gemacht, auch wenn die auch schon auch bissig waren, so per se.
Ja, aber er hat ja auch wirklich lustige Filme gemacht.
Ja, ja. Also der hat schon eine gute Range.
Ja. Ja.
Was sagt Jan aus dem Feuilleton? Der Intellektuelle? Ja. Wie bist du vertraut mit Billy Wilders Filmografie?
Ja, ich bin riesiger Fan von Double Indemnity. Also den feiere ich extrem.
Fand ich auch super.
Es fehlt mir viel von Billy Wilder, muss ich noch sagen, aber das, was ich gesehen habe, immer gut. Also okay. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt das, wenn ich den jetzt geguckt hätte, er der erste wäre, wo ich gesagt hätte, okay, Billy Wilder hat auch gute Filme gemacht, die aber jetzt nicht überragend sind. Aber bisher habe ich wirklich nur sehr Gutes gesehen von ihm.
Mhm. Ja, ich bin also gerade in der Summe schon auch echt Fan. Ja. Deswegen war ich hier so ein bisschen ernüchtert. Zumal, als ich dann gesehen habe, wie hoch der so bei der Kritik im Kurs steht und alles. Also ist schon ein hochgefeierter Film.
Mhm.
Ja, The Lost Weekend, der hat 11 Millionen gemacht. 1,25 gekostet und allein in den USA 11 Millionen eingespielt. Also deswegen, das hat denen dann natürlich recht gegeben, ne? So mit den ganzen Awards und dem finanziellen Erfolg.
Mhm.
Ja, musste da, die Spritlobby hat verkackt.
Ja, vielleicht auch ein bisschen wegweisend, wie du sagst, ne? Also, dass das Kino, dass auch Unterhaltungskino anders geht. Schon abgefahren. Mhm. Wusste ich nicht.
Ja. Geht eine Stunde 41 Minuten und ist auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Dann mal zu den Punkten. 7,9 gibt es auf IMDb, kein Metascore. Auf Rotten Tomatoes eine 8,4 von der Kritik und 4,1 vom Publikum. Letterboxd 3,9. Also schon alles recht gut. So, und jetzt ihr. Jan fängt an.
Ja, für Town First.
Ja, du hast natürlich, ich mach's kurz, 7,5.
Mhm.
Die 7,5 ist natürlich die low-hanging fruit hier, also der obvious pick, wenn du mich fragst, aber ich...
Okay.
Ken hat Lee so und ich weiß halt, dass der bei sowas auch gerne mal einen halben Punkt drauflegt und das zu schätzen wusste von damals und trotzdem der Meinung ist, dass das ein guter Film. Deswegen wage ich mal die 8 und sag eine 8.
Ja, der Punkt geht an Jan. Ich bin bei 7,5.
Ah, doch der.
Mhm.
Doch, ich habe nämlich gedacht, eigentlich wäre es ein 7, aber dann gibt er noch einen halben und dann war es 7,5.
Es war auch eher das, ja.
Oh mein Gott.
Ja, ja, ich kenne den Lee, bla bla bla.
Ja, ich kenne ihn halt nicht so gut wie du. Ich dachte, er wäre einer von denen hier.
I'm sorry, low-hanging fruit.
War aber keine Low-Hanging Fruit.
Falsch gedacht.
Offenbar schon, oder? Ich meine, Jan lag ja richtig.
Ja gut, er hat sich für die Low-Hanging Fruit entschieden. Stimmt, dann war es ja mein Fehler. Ja gut, okay. 7,5. Scheiße. Scheiße.
Scheiße. Scheiße mit der Scheiße hier.
Ja. Ja, und wie gesagt, sorry, Guess, ich hab's verbimmelt. Du hast recht, du wolltest den auch mitgucken.
Ja, hast ja nicht mal markiert in der App. Ich habe ja ab und zu mal da reingeguckt, ob ich gesehen habe, dass, ob du da mal
ja,
schon was
das war
hast.
Auch eine sehr kurzfristige Aktion. Ich habe den erst vorgestern geguckt.
Okay. Wen haben wir denn damit glücklich gemacht überhaupt mit diesem Los?
Habe ich gesagt, Nils.
Nils war das. Okay, dann mal schönen Gruß.
Ja, danke dafür. Und ich bin ja auch weiter am Abhaken hier von den gezogenen Filmen. So viele fehlen nicht mehr.
Ja, bei mir werden heute die 50% voll gemacht. Bei mir ist es dann die Hälfte, wenn ich den Film heute rezensiere. Dann habe ich noch 5. Du... Bei dir war es, glaube ich, der 6.
Ah ja?
Kann ja, auch. Du hattest, glaube ich, schon die Hälfte und du hast jetzt den 6. glaube ich, bei dir fehlen noch 4, bei mir fehlen noch 5.
Okay.
Aber wir haben uns ja Zeit gegeben hier bis Ende des Jahres. Schaffen wir das.
Ja, denke ich auch.
So, was hast du für einen Kunstschmuh jetzt mitgebracht?
Ja, wir sind sehr gespannt. Ja,
warte mal ab, du. Macht euch auf was gefasst.
Na, jetzt aber.
Erstmal muss ich sagen, ich hatte mir fest vorgenommen, The Fisher King mitzubringen.
Oh.
Bis ich dann eure letzte Folge gehört habe und gehört habe, dass Markus ihn... bei euch mit reingeworfen hat,
ganz
dann habe ich natürlich nett wie ich bin nochmal umgelenkt und mich für einen anderen Film entschieden. Und zwar ist in diesem Film eine Schauspielerin aus unserem Hauptfilm, den wir gleich besprechen werden, die eine kurz gezeigte Figur aus dem Hauptfilm, den wir gleich besprechen werden, darstellt. Um welchen Film geht's?
Warte mal, ich weiß das.
Also ich wüsste jetzt zumindest vielleicht mal die Schauspielerin, auf die würde ich kommen, aber auch über sie jetzt auf den anderen Film zu kommen?
Und es geht um einen Film, für den ich einmal nicht Punkte bei eurem Bewegtbild bei Nausenberg gewonnen habe. Die Frage habe ich nämlich nicht gewusst.
Nicht Punkte, okay. Jetzt.
Alter.
Hast aber ein paar Tipps gegeben, die sind aber tricky. Also irgendwo im Hinterstübchen klingelt da was auf jeden Fall. Jemand, der im Film anspielt auf einen anderen Film und irgendeine Rolle persifliert oder beziehungsweise darstellt, aber ich komme nicht drauf. Und ich glaube auch nicht, dass es um Ana de Armas geht.
Es geht um Ana de Armas.
Es geht um Ana de Armas.
Ach so, witzig. Ich hätte jetzt Sean Young gedacht.
Okay. Ja, das kann vieles sein. Es hätte auch Sean Young sein können, die in den 50er-Jahre, 60er-Jahre, weißt du, irgendeinen weiblichen Charakter darstellt und so.
Okay,
so.
Also die Zeit passt auch.
Also hast du Blonde gesehen.
Richtig.
Ah. Eins und eins zusammengezählt hier.
Aber jetzt bin ich mal gespannt, weil da habe ich ja sehr Kontroverses drüber gehört.
Das stimmt.
Ah. Ihr wisst schon, worum es geht, ne?
Ja.
Also, Blond musste ich sehen, eben genau aus diesem Grund.
Weil Jan auch blond.
Ich mag einfach Filme mit Menschen, die dieselbe Haarfarbe haben wie ich. Deswegen gucke ich sehr gerne Filme mit blonden Menschen.
War meine Vermutung, definitiv.
Ja, ja. Das ist der kleine Rassist in mir. Nee, ich habe die Rezension und die Bewertung bei Letterboxd gesehen. Und da hat er halt eine 2,1, aber die Range ist halt krass. So, Der Film spaltet halt gerade alle. Mhm. Tendenz, Film ist eher scheiße. So, aber du hast wirklich Leute, auf deren Meinung ich auch was gebe, die 4 bis 5 Sterne geben und Leute, auf deren Meinung ich was gebe, die einen halben oder einen Stern geben. Und ich wollte wissen, was hat es denn jetzt damit auf sich?
Kann ich verstehen.
Und ich kann auch jetzt beide Seiten sehr gut nachvollziehen. Ich hoffe, ihr gleich auch. Es ist, wie ihr vielleicht alle da draußen schon wisst und wahrscheinlich habt ihr es alle bekommen, die neue Filmbiografie über Marilyn Monroe. Aber bei dem Wort Filmbiografie geht die Kontroverse schon los. Es ist nämlich so, der Film basiert auf einem Roman von 2000 von Joyce Carol Oates, der heißt auch Blonde. Und das ist ein fiktiver Roman, der aber wie eine Biografie anmutet. So, das wirkt wie eine Biografie. Oates, die Autorin, sagt aber, es ist keine Biografie. Und dieser Film wurde jetzt, in einen Film verwandelt. Erinnert ein bisschen an Jackie, aber erinnert also schon noch anders. Mhm. Ich erkläre jetzt, was das Problem ist. Andrew Dominik ist der Regisseur und auch anteilig Drehbuchschreiber. Den kennen wir vielleicht nicht durch Chopper, aber vor allem durch die Ermordung des Jesse James durch den Feigling Robert Ford und Killing Them Softly, den
mag ich auch total.
Film.
Mag ich beide.
Genau, also zwei Filme, die Ermordung fand ich richtig, richtig gut. Killing Them Softly habe ich noch nicht gesehen, aber der kann schon was.
Der hat richtig Stein im Brett, Killing Me Softly bei mir. Kommt auch durchwachsen vor beim Publikum, aber ich mag den total.
Hast du da eine Meinung zu den Sachen, Lee? Nee, ne?
Ich habe die alle nicht gesehen.
Okay, also solltest du mal.
Ja, nee, ich weiß, steht schon lange auf meiner Liste. Aber gerade bei dem einen, der hat ja auch so eine krasse Länge, ne? Ich weiß nicht, da habe ich mich immer noch nicht rangetraut. Aber obwohl ich den unbedingt sehen will, ist es.
Slowburner.
Ja, genau.
Das auf jeden
Fall. Aber also man kann von den Filmen halten, was man möchte, aber was auf jeden Fall klar ist, handwerklich hat er einiges drauf. Mhm. So, dann hat er sich schon 2010 daran gesetzt, diesen Roman zu verfilmen. Und bringt eben jetzt dieses Jahr über Netflix Blonde raus und lässt den Film wie eine Biografie anmuten.
Sekunde, jetzt hast du gesagt, 2010 hat er damit schon angefangen. Warum hat das so lange gedauert?
Ja, weil er mit anderen Programmen beschäftigt war. Also du siehst ja, also die Filme sind jetzt, ich glaube, Jesse James war 2012 oder 13, Killing Them Softly war 2017. Er lässt sich halt einfach arsch viel Zeit für seine Filme. Warum er jetzt den sozusagen nach hinten geschoben hat, weiß ich jetzt nicht genau.
Okay.
Aber produktionstechnische Gründe. Und das Problem, und jetzt fangen wir damit an, was das Problem so ein bisschen ist, ist, dass er eben den Film anmuten lässt, als wäre es eine Biografie. So, du hast am Anfang keine Title Card, die dir was anderes erzählt. Du hast am Anfang dieses klassische, wir sehen erstmal ein paar Kindheitserlebnisse, dann haben wir so Spotlights aus ihrer Karriere, vor allem aber aus ihrem Privatleben und denkst dir, es ist irgendwie eine Verfilmung einer Biografie oder eines Interviews oder so. Bei Jackie war es halt damals so, dass ein Interview als Grundlage genommen würde. Hier aber dieser fiktive Roman, der halt einfach angenommen hat, dass diese Dinge geschehen ist, und dieser Film stellt es jetzt so dar, als wäre das wahrscheinlich so gewesen. Mhm. Was genau das Problem gleich ist, kann ich nochmal konkretisieren. Erstmal, was den Film sehr gut macht. Und dann kommen wir jetzt auf die Rezensionen, die den Film sehr gut bewerten. Er hat es in seinen vorigen Filmen schon gezeigt, alles Handwerkliche. Erstmal, Schauspiel ist super. Adrien Brody spielt auch noch mit, aber vor allem Ana de Armas macht das richtig, richtig, richtig gut. Also Wahnsinnsleistung. Das Problem ist, sie versucht es halt so ein bisschen nachzumachen, ne? Dieses gehauchte, sehr hohe von Marilyn Monroe. Dann hat sie auch noch einen kubanischen Akzent, den sie nicht so richtig rauskriegt. So, die Stimme geht nicht so ganz auf. Mhm. Aber der Rest ist richtig gut. Also Körpersprache, ihre Mimik, ihre Gestik. Also wenn du so ein bisschen was von Marilyn Monroe gesehen hast, siehst du sie auf jeden Fall darin wieder. Und auch dann, wenn es emotional wird, ist es krass. Also so habe ich Ana de Armas noch nicht gesehen und die hat's echt heftig drauf. Dann sieht die auch noch aus wie Marilyn Monroe. So, die Perücke ist richtig gut. Sie hat dann auch extra blaue Kontaktlinsen, so Kiefereinsätze. Also sie sieht schon wirklich aus wie Marilyn Monroe. Hinzu kommt noch, dass der Film an sich total krass in der Inszenierung ist. So, der wirkt sehr verträumt. Gefühlt liegt auf dem ganzen Film Weichzeichner, ist nicht so, aber gefühlt ist es so. Du hast ein Editing, das erstmal nicht chronologisch ist. Du springst immer ein bisschen zwischen Kindheit und Erwachsenenalter und Anfang ihrer Karriere und später und diese Drogenexzesse und hier Alkohol, und es springt immer so ein bisschen und folgt dabei nicht wirklich so einem roten Faden, sondern fühlt sich eher an wie so ein Traum. Mhm. Gibt dann halt auch so Sequenzen, die so ein bisschen fast schon an Eternal Sunshine of the Spotless Mind erinnern, wo sie in einer Sequenz ist. Wir sehen sie sie sitzt in einem Flugzeug auf ihrem Sitz und dann pannt die Kamera rüber und dann sehen wir das Filmset. So. Mhm, okay. Also das ist so ein bisschen, es vermischt sich alles so ein bisschen und das fühlt sich aber nie aufgesetzt an. Es fühlt sich immer sehr organisch an und ist zum einen extrem gut gefilmt. Es sieht sehr, sehr gut aus und auch dann ist es auch noch total verspielt. Es gibt so ein paar Effektsequenzen, die ich jetzt nicht vorwegnehmen möchte, die sehr effektiv sind. Eine Sache kann ich aber mal nennen. Das klingt ein bisschen banal, aber es ist sehr, sehr effektiv. Es gibt mehrere Sequenzen, wo sehr viele Männer Marilyn Monroe angaffen und geifern und ihr hinterher brüllen. Ganz berühmt auch die Szene, in der sie da die Filmsequenz hat, in der dann eben das Kleid hochfliegt und sie es runterhält. Wo tatsächlich wohl 2.000 bis 5.000 Leute anwesend gewesen sind, was man nicht vermutet, wenn man diese Szene sieht. Und diese Szene wird dann sozusagen auch mit der Draufsicht gezeigt. Und dann sehen wir, wie alle Männer sie halt super krass angeiern, während ihr damaliger Partner in der Menge steht. Und wir sehen auch, wie, wenn sie dann aus dem Auto steigt, die Männer und vor allem die Fotografen, die Paparazzi, ihr hinterherbrüllen und dabei verzerren sich so die Münder. Also die werden so größer. Das klingt total trashig, wirkt aber richtig, richtig gut, weil es sehr, sehr gut gemacht ist und natürlich in der Sache Sinn ergibt und ist einfach sehr effektiv. Und solche Spielereien hat er sehr viel. Mhm. Der ist von der Regie her, von der Inszenierung, vom Schauspiel, vom Editing, vom Sound mega gut. Der ist richtig, richtig gut. Richtig gutes Kino einfach. Jetzt kommen wir dazu, was den Film quasi unerträglich macht. Und das ist ganz einfach auf den Punkt gebracht, die Darstellung der Person. Alle Männer sind furchtbare Arschlöcher oder wollen wenigstens nur ihr Schlechtestes, so ungefähr. Ich musste an Repulsion oder Ekel denken von
Polanski,
den ich auch nicht ertragen habe, weil jeder Mann ein Arschloch ist. Und hier, das ist ja eine Sache, wenn man das so inszeniert, aber was der Film dir erzählt ist, Monroe lässt alles mit sich machen. So, sie ist durchgehend das Opfer, sie ist immer das Dummchen, sie ist immer die entweder Opfer ihrer eigenen Schusseligkeit wird oder irgendeiner Affäre oder irgendeines Drogenexzesses Und klar wird die in dieser toxischen Welt groß. Das war Hollywood damals, das müssen wir nicht unter den Teppich kehren, das war so. Aber sie wird nur gezeigt, dass sie dumme Entscheidungen fällt. So, dann sehen wir ständig, wie sie mit ihren mehreren, was auch nicht belegt ist, Ungeborenen redet. Und auch so, so kindisch. Sie wird so extrem kindisch gezeichnet und so richtig, es fühlt sich an, als würde der Film sie die ganze Zeit so tätscheln. So, ja, nee, das war schon okay. Ja, du wusstest es halt nicht besser. Also, es ist furchtbar. Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen wie die PC-Polizei kommt und sagt, das geht aber mal so nicht. Und ich meine, wir sind in einer Zeit, in der Darstellung von Frauen immer noch ein bisschen spezieller beurteilt und vor allem verurteilt wird. Aber es ist wirklich sehr, sehr auffällig, dass sie nicht gut wegkommt. Und das ist quasi ein Euphemismus. So, sie hat damals gesagt, bitte, egal was ihr macht, stellt mich nicht als das Dummchen dar. Und dieser Film stellt sie einfach durchgehend als das Dummchen dar. Dann haben wir noch Darstellungen von Abtreibungen, die eine absolute Katastrophe sind. Gerade in einem Land wie den USA ist es gefundenes Fressen. Wir haben wegen einer halben Sekunde eines irrigierten Penis eine NC-17-Freigabe, beziehungsweise in Deutschland ab 18, was ich absolut nicht nachvollziehen kann, was den Film auch nochmal so merkwürdig pusht. Das ist jetzt der erste Streaming-Film, der NC-17-Rating hat. Was dem auch nochmal so ein, hier, wir haben einen ganzen verruchten Film über Marilyn Monroe gemacht. Und ich finde, dass in Zeiten, in denen jetzt auch Filme wie The Woman King kommen, auf die Leute Bock haben, also entweder ist das eine bewusste Provokation oder es ist einfach nur sehr dämlich, aber so wie der Film inszeniert ist, ist es fast ein kalkuliertes Risiko, dass gesagt wurde, naja, wir wollen jetzt hier irgendwie provokanten Film zeigen und nach uns die Sinnflut soll die Kritik daraus machen, was sie will. So ein bisschen wie Serla, der das ja auch immer macht, ne? Directed Across Concrete und so, der die Filme inszeniert mit einem Wissen, dass er provoziert und dass er anecken wird. Aber hier, finde ich, ist das echt ein Schuss in den Ofen und ich kann den auf keinen Fall empfehlen. Außer man kann darüber hinwegsehen und man möchte mal richtig gute Regie sehen. Hinzu kommt, der geht 167 Minuten, also der ist auch nicht mal eben weggeguckt. Das merkt man nicht, weil die Regie so verdammt gut ist, rauscht der durch und du merkst nicht die Länge, aber der eckt so viel an und ich muss das unterschreiben, was da an Kritik geäußert wird, weil es einfach nicht zeitgemäß ist und auch irgendwie sehr respektlos der Person Marilyn Monroe und ihrem Erbe gegenüber.
Aber das heißt, das, was du kritisierst, ist unterm Strich das Drehbuch.
Ja.
Wobei das ja schon auch ein bisschen Richtung Inszenierung geht dann, ne? wenn sie so bei wegkommt, aber ja.
Das geht Hand in Hand, aber ich glaube, das Problem ist wirklich, dass der falsche Roman adaptiert wurde und dann im Prinzip auch so übernommen wurde, wie er war. Und das ist einfach per se wahrscheinlich ein Fehler gewesen. Ohne da jetzt, man hätte ja auch mit ein paar Tweaks hätte man ja, es hätte ja eine Szene gereicht, in der sie dann die Oberhand gewinnt, ne? Und sagt so, okay, ich merke zwar, dass ich mit mir scheiße umgegangen wird, aber ich habe es halt genutzt, um an den Fame zu kommen und am Ende stehe ich als Siegerin da. So, aber sowas passiert ja nicht. Oder wie gesagt, eine Title Card oder irgendwas, aber es kommt halt gar nicht. So, sie ist nur das Opfer und die Männer sind nur Arschlöcher und es ist.
Ja, aber wenn es jetzt eine fiktive Figur wäre, was der Film ja im Endeffekt draus macht.
Was er aber nicht erzählt, dass es so ist.
Ja, aber er erzählt das Gegenteil. Also er sagt ja auch nicht, das basiert auf wahren Begebenheiten.
Genau, das ist der Punkt. Also in dem Moment, in dem dir eine Biografie vorgelegt wird, und deswegen habe ich das am Anfang auch gesagt, alles deutet darauf hin, dass wir jetzt hier eine Biografie haben.
Aber es ist ja anscheinend keine Biografie, die da verfilmt wurde, sondern es ist ja ein fiktiver Roman.
Ja, aber basierend der auf Film, einer realen den wir sehen, Figur. Ist ein Biopic. So.
Das wird als Biopic gehandelt?
Ja.
Okay, das ist natürlich tricky.
Ja, aber jetzt fiktiv also oder nicht fiktiv, ist es trotzdem zu plakativ für dich.
Genau, also ich meine, ich finde, die Diskussion ist ein bisschen müßig, weil dem Netflix-Publikum wird es egal sein, ob es als Biopic gehandelt wird.
Ja, ja, klar.
Die sehen Marilyn Monroe, machen den Film an und kriegen dann ungefiltert das vorgelegt. Und dann ist es eh essig, was die Grundlage ist,
bräuchte eigentlich den
was
Hinweis,
der Roman ist.
Dass das irgendwas. Ein fiktives Werk ist, ja.
Genau.
Ja, verstehe. Ja, ist schwierig, klar, kann ich verstehen.
Und von daher kann ich alle Bewertungen, die da draußen sind, verstehen.
Die positiven sowie die negativen offensichtlich. Also du kannst die positiven und die negativen offensichtlich verstehen, denn demnach, also beide Seiten.
Genau, Und ich hätte den jetzt, also eigentlich hätte ich ihn nicht mitgebracht, weil ich ihn nicht bewerten werde bei Letterboxd. Aber ich tue euch jetzt mal den Gefallen, in Anführungszeichen, und würde ihn so bewerten, als gäbe es das Problem nicht, dass sie nur als Dummchen dargestellt wird. Also ich bewerte den für seine Machart und für das, wie er als Film funktioniert, wenn wir jetzt mal das Drehbuch ein bisschen ausblenden, damit wir hier irgendwie eine Wertung hinkleistern können.
Okay, das wird tricky. Ja. Geil.
Also, ihr könnt das ja aussuchen. Wir können auch sagen, ich gebe keine Wertung ab, aber dann ist er noch gemeiner fürs Punkteraten. Also aber ich wollte ihn auch nicht bringen, weil er einfach gerade so spannend zu besprechen ist. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, ja, nee, es ist ja, cool. Ja, nee, finde ich cool.
Schon it's all tricky.
Also ich
verstehe ich ja dieses Kontroverse, was wieder aufgenommen wird. Hm. Weil klar, das ist ein Problem. Aber es ist natürlich ärgerlich, erst recht, wenn auf der handwerklichen Seite alles gut gemacht ist.
Eben, und ich habe es ja eben so im Nebensatz gesagt, diese 2 Stunden 45 rauschen so durch, ne? Also du merkst es nicht. Also es ist echt krass. Also das ist, da kann man sich, was Regie angeht, gut was abgucken, denke ich mal. Gerade was so moderne Regie angeht, weil es wirklich auch, wie gesagt, viele Spielereien drin hat, die du so noch nicht gesehen hast und die bestimmt auch adaptiert werden. Also es ist schon sehr cool.
Okay. Na geil.
Gleichzeitig kann ich ihn nicht empfehlen, weil das Drehbuch wirklich moralisch sehr anmaßend und frech fast schon ist.
Oh, ist auch unglücklich, dass sie das ausgerechnet mit ihr machen, weißt du, weil das, die ist ja eh eine wahnsinnig tragische Figur. So, wenn
eben drum. Und sie hat ja mehrmals drum gebeten, es eben genau nicht so zu tun. Hm. Also sie war ja auch eine, also vermeintlich, ne, wir wissen es nicht, aber das, was sie auch von sich selbst erzählt hat, war, und das, was wir in der medialen Wahrnehmung wahrgenommen haben, ist, dass sie, ja, wie du es schon fast sagst, einfach sehr viele Probleme hatte und einfach eine Person war, die auch viel mit sich selbst gekämpft hat. Hm. Und dann sie als so schwach darzustellen, ist einfach, ja, geschmacklos.
Hm. Ja.
Und der Roman war ein Bestseller, muss man dazu sagen, ne? Also der war auch sehr beliebt. Ich weiß nicht, was das für eine perfide Faszination ist, aber irgendwie scheint es ja dann doch auch irgendwie zu funktionieren.
Naja, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen so dieses RTL Plus Sensationsjournalismus, weißt du, was die Leute sich gerne angucken. Klar. Die Reality-Shows, Tiger King und Co. sich am Elend ein bisschen laben und gucken, wie kaputt die alle sind und was für ein geiles Leben wir eigentlich führen. So. Damit hat es was zu tun. Also ursprünglich musst du wirklich da ansetzen, dass man das Buch hätte wahrscheinlich gar nicht verfilmen sollen und wenn, dann maßgeblich verändern auf jeden Fall die literarische Vorlage. Da ist ja wahrscheinlich dann der Fehler.
Absolut, genau das ist es.
Klingt
so. Ich nenne euch trotzdem mal Zahlen, die diese Kontroverse perfekt darstellen. IMDb 5,5, Metascore 50, Rotten Tomatoes, Critics 5,5, Audience 2,2, Letterboxd 2,1. Also es ist
wow,
krasser Durchschnitt bis ein bisschen drüber, über ein bisschen schlechter.
Ja, ist in meiner Bubble auch. Zwischen einem Stern und 4,5 ist alles dabei. Also
krass.
Das sind genau diese beiden Fronten. Wenig Mittelfeld.
Okay, jetzt raten wir. Guess fängt an.
Okay. Also dann nehme ich mal diese Urkritik raus und schwanke. Aber sage, du bist bei einer 7,5.
Ich sag 8.
8,5.
Ah, das hab ich sogar noch hintendiert. Fuck.
Wow.
Mhm. Okay. Also, das ist wirklich, es ist regietechnisch sehr, sehr gut. Da kann man sich richtig was abgucken.
Ja, klingt so. Spannend, ey, das ist ja interessant.
Ja, abgefahren.
Okay, dann guess.
Minus eins hier erstmal.
If you can act hysterical, I'm gonna slap you like I'm Connery.
Erstmal der Connery-Slap hier in Richtung ja, hier Filme. Für diesen, für diese schwere Punkte raten. Aber gut, dann mache ich jetzt weiter. Und zufälligerweise ist mein Los von den Top-10-Losen ein Los von Olli. Und von Olli ist nämlich auch der gemeinsame Film, den wir heute bringen. Also wird er heute praktisch zweifach glücklich gemacht, weil ich habe auch ein Los von ihm im Kader gehabt. Und das passt ein bisschen zur aktuellen politischen Lage, denn der Film ist aus dem Iran. Und da läuft ja gerade sowas wie eine Revolution und eine Menge Protest gegen die derzeitige Regierung. Insofern ist das auch sehr interessant, dass mein Film aus dem Iran kommt, weil auch Filmemacher aus dem Iran haben immer einen gewissen Hustle, ihre Filme dann an die Öffentlichkeit zu bringen und auf die Leinwand zu bringen. Und das hat der ewige Kampf, der sich immer noch nicht gelegt hat. Und deswegen rede ich jetzt aus dem Jahr 1997 über den Film Der Geschmack der Kirsche.
Oh.
Ja. Und auch wenn Lee da normalerweise mal sehr allergisch drauf reagiert, werde ich jetzt mal den englischen Titel nennen. Taste of Cherry. Auch wenn es natürlich kein englischer Film ist, aber man muss ihn ja auch bei Letterboxd finden, wenn ihr den eventuell auf die Wunschliste packen wollt. Deswegen gibt es von mir noch den internationalen Titel. Und Regisseur und Drehbuchautor des Ganzen war Abbas Kiarostami. Der hat unter anderem auch die Liebesfälscher inszeniert. Falls ihr Arthouse-Fans seid, könnt ihr von dem Film was gehört haben. Und der Hauptdarsteller heißt Humayun Ershadi. Der, sein bekanntester Film ist sicher Drachenläufer. Dürfte auch der eine oder andere eventuell gesehen haben. Und er spielt hier einen Mann mittleren Alters, der in so einem kargen iranischen, der in so einer kargen iranischen Gegend mit einem Auto unterwegs ist. Und er sucht einen Mann für einen Job. Und es wird auch am Anfang nicht klar, was dieser Mann machen soll und was für ein Job das ist. Es wirkt natürlich ein bisschen shady, weil er will die Leute in den Wagen kriegen, er will denen irgendwas zeigen, er sagt, komm, steig ein, ich fahr dich dahin. Und die sagen natürlich erstmal so, Alter, ich kenne dich nicht, wer bist du? Und sind erstmal so ein bisschen auf Abstand. Da sind auch welche, die ihm so Schläge anruhen, weil die sagen so, was willst du von mir, fahr weiter. Und er wirkt ein bisschen undurchsichtig. Und dann gibt es einen jungen Soldaten, der steht da per Anhalter da, er nimmt ihn halt mit den Wagen auf und braucht halt eine Fahrt zu seiner Kaserne. Und der sagt zu ihm, ja, bevor wir zu einer Kaserne fahren, ja, aber ich muss da hin, in einer Stunde muss ich antreten und so. Da sagt er, ja, ich fahre dich in einer Stunde pünktlich zurück, das ist kein Problem, aber ich muss dir erstmal was zeigen. Und dann wird das Motiv des Herrn klar. Der braucht nämlich er will seinem Leben ein Ende setzen. Er plant seinen eigenen Suizid und er braucht jemanden, der ihn dabei assistiert. Nämlich, er hat ein Grab ausgehoben. Hat dieses Grab praktisch schon gegraben, da ist ein Loch, da wird er sich reinlegen, wird da drin sterben und er will denjenigen dieses Loch zeigen, will denen sagen, was sie zu machen haben. Nämlich, dass die am nächsten Morgen, wenn er sich da reinlegt, vorbeikommen und sich davon überzeugen, ob er denn wirklich tot ist und ihm dann die letzte Ehre erweisen und beerdigen. Das ist der Plan und dafür braucht er halt einen Helfer. Bei dieser geglückten, also wenn die Mission praktisch geglückt und er ist tot, dann sollen die ihn beerdigen und die letzte Ehre erweisen. Das ist der Plan. Und ein älterer Tierpräparator, übrigens türkischer Abstammung, der in der Uni so für den Taxidermia-Teil zuständig ist, der lässt sich dann darauf ein, weil er bezahlt denjenigen auch. Mhm. Und der hat einen kranken Enkel, das ist eine arme Gegend und der braucht dringendes Geld, um seinem Enkel eine Operation zu ermöglichen. Und deswegen sagt er zu dieser ganzen Aktion zu, nachdem viele ihm einen Absage erteilt haben. Also man muss sich so vorstellen, die ersten 3-4 Stunden fährt wirklich dieser Mann einfach nur mit seinem Auto durch die Gegend und sucht halt irgendwie Freiwillige für diese Mission, steigt halt einfach zur Ausrede mit einem. Also mehr als die Hälfte des Films spielt halt in diesem Auto, während er von A nach B fährt.
Okay, krass.
Ja, in dieser kargen Gegend. Und ich will jetzt natürlich nicht erzählen, wie es weitergeht, auch wenn ich an der Stelle als Riesenmanko anmerken muss, dieser Film hat keinen Score, der ist ja minimalistisch. Der hat auch kein eigentliches Drehbuch, also vieles improvisiert von den Darstellern daraus, die hier halt irgendwie mit interagieren. Und das sorgt natürlich für einerseits viel Leerlauf, weil manchen Moment nichts passiert. Mhm. Und andererseits hast du aber auch wirklich Dialoge oder Unterhaltung, zum Beispiel zwischen diesem türkischen Mann, der ihm halt auch, ich will jetzt nicht erzählen, was das mit diesem Titel auf sich hat, aber dieser Mann erzählt ihm halt eine Geschichte, die mit diesem Titel zu tun hat. Mhm. Und das ist ein toller Moment, das ist ein toller Dialog zwischen diesen beiden oder ein toller Monolog von diesem türkischen älteren Tierpräparator. Also er hat so seine Weisheiten und Momente, die gut sind, aber selbst wenn ich das Ende erzähle, könnt ihr damit nichts anfangen. Mhm. Weil mein großer Kritikpunkt ist, der Film hört erstmal einfach auf. Also der hört halt mit einem Film auf, da ist keine Auflösung in dem Sinne. Und dann siehst du 10 Minuten die Dreharbeiten von dem Film. Also so wie eine B-Roll. Du siehst praktisch völlig kommentarlos, siehst du dann, wie der Filmemacher und der Regisseur da irgendwie diesen Film inszenieren, wie sie die Soldaten an Szene setzen, wo der da ranfährt an die Kaserne. Und das ist so wie so 10 Minuten eine B-Roll und dann kommt der Nachspann. Ganz seltsam. Also der Film ist überhaupt nicht richtig zu Ende geführt und am Ende ist so, als wenn so, wir brauchen noch ein bisschen Laufzeit, hauen die dann einfach irgendwie Szenen über diese Dreharbeiten rein, was ich auch nicht verstanden habe, was der Sinn des
Ganzen ist. Du konntest auch nicht in Erfahrung bringen, warum die das gemacht haben.
Nee, konnte ich nicht. Und ich kann mir das auch nicht zusammenreihen, warum das so ist. Und allgemein finde ich diesen Film halt sehr ereignislos. Also der hat seine Weisheiten, der hat ein paar gute Momente, aber insgesamt war mir das wirklich, also wenn ich kein Problem habe mit ruhigem Kino, ist mir hier einfach zu wenig passiert. Also das, man muss sagen, das ist der Gewinner der Goldenen Palme gewesen. Und laut Time Magazine ist das einer der besten 10 Cannes-Sieger aller Zeiten, die überhaupt irgendwie die Goldene Palme in Cannes gekriegt haben. Der ist in der Top 10.
Okay.
Der Film ist in der Criterion Collection. Der ist in der 1001 Movies Liste von Schneider. Der ist in der Top 250 Letterboxd Narrative. Und
du kannst nichts davon nachvollziehen.
Und jetzt kommt's. Naja, jetzt kommt's. Und auf Roger Ebert's, Achtung, Most Hated List.
Okay.
Da bin ich jetzt nicht. Aber der konnte offensichtlich damit auch nicht viel anfangen. Der Film geht 95 Minuten. Und ich hätte ihn, glaube ich, genossen oder hätte ihn gut gefunden, wenn das ein Kurzfilm gewesen wäre.
Wie kurz?
Naja, so 30 Minuten. Mhm. Wenn die in 30 Minuten diese Story von diesem Mann, der irgendwie seinen Selbstmord plant, erzählt hätten, wie er da irgendwie auf der Suche ist nach jemandem und dann irgendwie sich jemand findet, das hätte man in 30 Minuten auch durcherzählen können und das wäre fein gewesen und man hätte irgendwie, also ich verstehe auch diese B-Roll am Ende nicht, so weißt du, diese Filmmitschnitte. Insofern macht der Film auch nach hinten raus wenig Sinn und er ist halt zu lang. Da ist halt zu wenig Fleisch dran in der Handlung, um diesen Film auf 95 Minuten auszuwälzen. Insofern gehöre ich jetzt nicht zu den Leuten, die hier riesen viele Punkte geben, aber ich weiß, dass der gut wegkommt bei einigen Leuten. Mhm. Und
ist die Frage, was ist dir da entgangen? Oder was sehen die anderen eben in dem Film?
Ich weiß nicht, ob mir was entgangen ist. Jetzt hätte ich natürlich gerne gehabt, dass Jan ihn gesehen hat, aber der gehört ja zu den Arthouse-Filmen, der definitiv deine Baustelle ist, aber den du jetzt nicht gesichtet hast bisher.
Aber also nach deiner Besprechung, ich war selten so interessiert, einen Film mal zu sehen und zu verstehen.
Logisch.
Was der ist. Also das klingt ja super abgefahren.
Ja, ja, die Story ist schon an sich abgefahren, aber es ist halt so.
Ich meine, das Ende. Das.
Ja gut, das Ende ist dann so. Deswegen habe ich es auch erzählt, weil das tut überhaupt nichts zur Sache.
Aber irgendwas müssen die sich doch dabei gedacht
irgendwas
haben.
Irgendwas hast du übersehen, Guess.
Vielleicht habe ich irgendwas übersehen, okay. Dann hätte ich gerne mal ein bisschen Feedback von den Leuten, die den Geschmack der Küche gesehen haben und vielleicht können die mich mal aufklären, was das jetzt mit dem Ende sollte, weil also ich habe mir ja, im Nachhinein habe ich mir noch 3-4 Rezensionen angehört und die angelesen und durchgelesen und da wird überhaupt nichts aufs Ende eingegangen.
Aber die von Ebert nicht, ne?
Ne, die habe ich mir nicht durchgelesen.
Ja, die wäre jetzt interessant, ne? Was der jetzt, wenn der gesagt hätte, ja, endet irgendwann und dann gibt es eine B-Roll, was soll der Scheiß?
Ja, vielleicht hat das auch dann auf die Punkte ausgewirkt. Ich meine, war ja bei mir auch so, wenn der irgendwie rund zu Ende erzählt worden wäre, hätte ich dem vielleicht auch ein bisschen was abgewinnen können. Aber insgesamt finde ich den halt zu lang, zu ereignislos und plus das Ende ist das leider nur eine sehr, sehr bedingte Empfehlung von mir. Aber ich meine, als Olli Supporter bei uns geworden ist, ist das der erste Losfilm, den er uns beigetragen hat. Mhm. Im August 21. Das war der erste Film, den er genannt hat. Und der Film hat bei ihm 4,5 von 5 Sternen gekriegt.
Ja, da soll er uns doch mal erzählen.
Ja, Olli. Komm ja, Olli, raus.
Erzähl mal. Und was das ist los? Ein ungewöhnlicher Film für Olli, weil der hat uns so Sachen, also der hat uns für nächsten Monat La La Land aufgetragen, von dem ist Blade Runner, von dem ist der alte Blade Runner, der hat uns Whiplash aufgetragen, also eher so zugängliche Filme, sag ich mal so, weißt du, und kommerziell auch sehr erfolgreiche Filme. Und der Geschmack der Küche, der bricht da so ein bisschen aus dem Muster und vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht hättet ihr damit mehr anfangen können. Ich war sehr verhalten begeistert.
Ja, also ich vermute, dass es natürlich wieder was mit dem Iran zu tun hat, ne? So wie ein Panahi auch immer so das Filmemachen an sich thematisiert in seinen Filmen, wird das hier auch wieder der Fall sein. Aber ich kann mir noch nicht so richtig zusammenreimen, weil ja auch inhaltlich geht's ja auch nicht drum.
Also er steigt natürlich in manchen Momenten aus dem Auto und trinkt dann Tee mit einem, der da so eine Baustelle bewacht, irgendwie 20 Stunden am Tag. Und kommen mit dem ins Gespräch und trinken mit dem Tee und so. Und das sind natürlich interessante Momente und interessante Momentaufnahmen. Aber über 95 Minuten hat mir das eigentlich zu wenig gebracht, um jetzt diesen Film zu feiern. Mhm. Aber die Punkte sind schon nicht ohne. Insofern kann sein, dass mir da was entgangen ist. Also zu dem würde ich jetzt auch überleiten, wenn es fein für euch ist, weil ich wüsste nicht, was ich jetzt noch...
Alter, keine Ahnung, wo du hier gelandet bist.
Ja, jetzt wird's spannend.
Weiter zu Taste of Sherry. Also es ist jetzt kein Scheißfilm per se, ja. Nicht, dass er mich da jetzt eingliedert. Aber er ist für einen Langfilm, ist er mir zu langweilig. Das wäre vielleicht das Fazit. Mhm. Die Punkte. IMDb ist bei einer 7,7. Er hat einen Metascore von 80. Rotten Tomatoes 7,3 von 10 von der Kritik. Roger Ebert war wahrscheinlich nicht dabei bei der bei den positiven Stimmen. 4 von 5 vom Publikum. Und auch Letterboxd ist für Der Geschmack der Kirsche bei einer 4,2.
Wow.
Das eher was fürs Arthouse-Publikum.
Eher was fürs Arthouse-Publikum. Für die beiden intellektuellen Gäste Jan und Otto.
4,2 ist auf Letterboxd ja schon richtig gut.
Das ist krass, ja.
Ja, sind ordentliche Bewertungen, aber da gehöre ich nicht dazu, die diese Punkte auf jeden Fall in die Höhe treiben lassen. Das kann ich euch verraten.
Ja, so viel kam raus, aber mehr auch nicht wirklich. Also kein Scheißfilm. Jetzt sollen wir raten, ne?
Ja, oder, pass auf, oder ich tue so, als wäre der Film super geil gewesen und lass einfach die negativen Aspekte weg und du redst dann einfach diesen Teil, der geil war.
Bock auf Stress oder was?
Was, warum denn? Ich rede nicht mit Teig.
Okay, also nur eine sehr bedingte Empfehlung, hast du gesagt.
Aber das ist einer der Filme, wo ich sagen würde, macht euch selbst ein Bild. Das ist keiner von denen, wo ich sage, ey, nicht gucken, sondern das ist einer, wo ich sage, offensichtlich nicht meins.
Okay. Ich sag 5.
Ich sag 6.
Dazwischen liegt die Wahrheit, liebe Freunde. 5,5 für Taste of Sherry. Ja, insofern wart ihr ja nicht so weit entfernt.
Alright.
Cool.
Haben wir Zwischenergebnis. Irgendwie interessant. Also,
ja, voll.
Ja, die Story, also wirklich? Wenn ich jetzt auch mir die Inhaltsangabe durchgelesen hätte, würde ich es auch interessant finden. Aber die Umsetzung ist halt wirklich ein bisschen lahm.
Wahrscheinlich haben jetzt irgendwie so die zwei Leute, die den Film inklusive Olli gesehen haben, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben und gesagt, nein, Guess hat das Ende verraten. Das ist das Beste am ganzen Film.
Ja. Ah. Wie so oft. Das mache ich normalerweise nicht ohne Spoiler-Triangel, aber in dem Fall war das Ende so random, dass ich dachte,
fuck
was
it.
Soll das? Ja.
Du wolltest einen Zwischenstand.
Ja.
Ich habe einen miesen, Jan hat einen halben miesen, du hast anderthalb.
Okay, alles dabei.
Ja.
Hier, Jan, gut im Rennen hier. Und jetzt haben wir noch einen gemeinsamen Film.
Ja.
Wieder für Olli.
Wieder für Olli und wie vorhin schon gesagt,
ganz andere
Baustelle. Einer von der größeren Sorte.
Ganz andere Baustelle. Konsequenterweise hat er uns ja letzten Monat Blade Runner aufgetragen. Und den haben wir in der Supporter-Episode rezensiert und jetzt kommt das Sequel.
Ja.
Blade Runner 2049 aus dem Jahr 2017 von Jan höchstpersönlich gepickt als gemeinsame Hausaufgabe und gemeinsame Rezension. Warum?
Oh, sehr gute Frage. Erstmal, ihr könnt die Triangel klingeln.
Jetzt schon?
Denn, ja, auch von mir gibt es eine 10 von 10 bei Blade Runner 1.
Warum auch? Ach so. Okay, Blade Runner 1, okay. Ich dachte, du hast vorgeschaltet.
Ja, genau.
Wir sollen Jan jetzt schon spoilern?
Jan hat jetzt mal seine Punkte vorweggenommen.
Nee, oder meinst du jetzt?
Nee, es geht, glaube ich, darum, dass der Blade Runner, das Original, bei uns ja auch sehr gut wegkam.
Ja.
Und für die, die es nicht gehört haben, ne, das war ja eine Supporter-Episode.
Deswegen.
Der hat sehr gut abgeschnitten.
Ja, und dann gibt es aber nicht die Klingel, sondern dann gibt es auf jeden Fall die
Einigungsklingel. Sorry, die Klingel, ja.
Ja.
Und... Ne, wie war das denn nochmal? Genau, ich hatte gesehen, dass du Blade Runner gelockt hattest. Da hatte ich aber eure Supporter-Episode nicht gehört. Habe ich auch bis heute nicht. Kudos. Aber ich habe natürlich gesehen, wie ihr den Film bewertet habt. Und dann wusste ich, ich muss dann jetzt mit Blade Runner 2049 einsteigen. Weil ich den 2017 gesehen habe, für sehr gut befunden habe. Bis heute dann nicht nochmal, also bis jetzt nicht nochmal wiedergesehen habe und mich gefragt habe, besteht er den Test der Zeit? Ist er immer noch so gut, wie ich ihn damals empfunden habe? Ich glaube nicht. Gucken wir mal.
Und du aber auch im Kino gesehen damals?
Ja, klar.
Okay.
Also wer den damals nicht im Kino gesehen hat, hat was verpasst. Also das so viel sei gesagt. Ob man den jetzt gut findet oder nicht, aber also.
Kann ich unterschreiben. Ich gehöre nämlich zu denen.
Ja, bildgewaltig ist in dem Fall.
Ja, ich habe den leider nicht im Kino erwischt, habe den aber tatsächlich diesen Februar schon mal gesehen. Und jetzt nochmal. Das aber auch gleich standesgemäß in 4K und das kommt schon ziemlich nah an Kino, also war schon geil.
Immerhin. Soll ich jetzt als Gast hier die Inhaltsgeschichten machen und so?
Wenn du möchtest.
Sehr gerne.
Ich hatte das irgendwie abgespeichert, dass das so gemacht wird, deswegen kann ich das gerne tun.
Fände ich gut.
Wir haben mit Blade Runner 2049 natürlich das Sequel zu Blade Runner aus dem Jahre 1982. Wir haben es eben schon gehört, ist 2017 rausgekommen. Und Blade Runner 1982 basierte ja auf Do Androids Dream of Electric Sheep von Philip K. Dick. Und wir haben es eben auch schon gehört von uns allen dreien, die Klingel hat geläutet, gab es 10 Punkte. Das heißt, kann ja nur schief gehen. Pressure was real. Villeneuve war sich dessen sehr, sehr, sehr bewusst. Hat mehrmals betont, dass er quasi physisch die Last, die auf seinen Schultern ruht, spürt. Der ganzen Nerds, die denn da warten. Was ist denn jetzt, zumal Blade Runner ja auch ein Film ist, der für viele Diskussionen bis heute sorgt, bei dem sich die Geister scheiden, was, wie er denn jetzt zu interpretieren ist, vor allem das Ende. Und da ist natürlich besonders schwierig, ein Sequel zu produzieren. Es war dann auch so, dass er im Laufe der Produktion irgendwann Ridley Scott nach Hause geschickt hat, Regisseur des Original Blade Runners, weil er es nicht mehr ausgehalten hat, dass er ihm über die Schulter geguckt hat.
Ja, der produziert den Film, muss man dazu sagen. Der war der Produzent, deswegen
war er. Hat ihn auch noch produziert, deswegen war er dabei, genau. Und na, hat jetzt hier seine Vision eines Blade Runner Films auf die Leinwand gezaubert. Dabei hilfreich zur Seite gestanden haben ihm folgende SchauspielerInnen: Ryan Gosling, Anna de Armas, Robin Wright, Wood Harris, Jared Leto, Dave Bautista, Mackenzie Davis und. Also die Liste ist lang, ist fast schon Ensemble-Film und da kommt sehr, sehr viel Talent zusammen. Mhm. Plus Harrison Ford, der kommt irgendwie auch auf dem Poster vor. Der Film spielt 30 Jahre nach Blade Runner 1, also 2049, wie der Titel schon verheißt. Und so wie Deckard in dem Original ist auch Ryan Gosling ein Blade Runner. Szenario ist folgendes, für die, die jetzt Blade Runner 1 nicht gesehen haben und auch die Supporter-Episoden nicht gehört haben. Wir sind auf der Erde, es hat einen nuklearen Fallout gegeben und wir haben jetzt, also im Buch ist es noch viel karger beschrieben, ein bisschen menschenleerer, ein bisschen auch lebensfeindlicher. Hier wirkt es so, als hätte sich die Zivilisation schon recht gut an das Leben angepasst, was es jetzt einfach gibt. So, das ist im Prinzip die klassische dystopische Großstadt, wenn du so möchtest. Dabei aber natürlich sehr dreckig, sehr dunkel, sehr gefährlich. Das ist das Szenario, was Ridley Scott damals 82 sozusagen aufgebaut hat. Das ist die Welt, in der wir sind. Wir sind in L.A. Und sogenannte Replikanten sind unter den Menschen. Das sind ja Androiden, die sehr menschenähnlich sind, zum Verwechseln ähnlich und nur mit einem ganz bestimmten Test sozusagen auch entdeckt werden können. Also so Normalsterbliche können die gar nicht identifizieren. Und in dem Original war es jetzt so, dass die Blade Runner dafür gesorgt haben, die Replikanten, die sozusagen sich gegen die Menschheit aufgebäumt haben, zu jagen und zu eliminieren. Und genauso ein Blade Runner ist jetzt auch Ryan Gosling in Blade Runner 2049. Damals waren die Replikanten noch, das neueste Modell war Nexus 6, damals dargestellt von Rutger Hauer. Jetzt haben wir hier mit Nexus 9 das neueste Modell und das ist Ryan Gosling. Das heißt, er ist Blade Runner und gleichzeitig Replikant. Er ist die Figur K, hat also nur einen Buchstaben K als Namen und wird anders als im Original schon offen als Replikant sozusagen von der Gesellschaft wahrgenommen. Die nennen diese Personen dann Skinner und die werden dann im Prinzip systematisch diskriminiert und bepöbelt und haben Skinner. Nicht die geilste...
Nichts. Ich habe nur Simpsons zitiert. Das hätte hier auch gepasst, weil die Skinner werden auch immer angeschrien von allen Seiten.
Ach so, Skinner!
Genau, ja, das.
Genau, die werden auch immer angeschrien, als wären sie Schulleiter einer kleinen Schule. Genau, und er ist halt in dieser Welt und muss sich sozusagen zurechtfinden. Der Unterschied zu den Replikanten ist jetzt aber allerdings, ne, sie bekleiden auch sowas, solche Ämter wie eben bei der Polizei. Er ist bei der LAPD eben ein Blade Runner und funktionieren einfach viel besser als die Nexus-Modelle vorher. Das heißt, sie sind besser eingegliedert, sie rebellieren nicht so schnell, sie sind einfach, ja, umgänglicher, wenn man so möchte, und funktionieren einfach besser in dieser Welt und haben aber eben wie die alten Replikanten auch eine gewisse Halbwertszeit. Das heißt, nach einer gewissen Zeit werden auch sie sterben und das ist nicht mal ansatzweise ein Menschenleben. Er ist bei der LAPD. Nebenher ist er auch privat Mensch, wenn man so möchte. Er hat eine eigene Wohnung und in der Wohnung lebt Joy. Das ist eine künstliche Intelligenz, ein bisschen wie Scarlett Johansson in Her, die bei ihm zu Hause wohnt und sozusagen mit ihm ein bisschen Zeit verbringt, hier aber dann im Gegensatz zu Her auch visuell dargestellt durch Ana de Armas, also da gibt es eine Projektion von einer jungen, schönen Frau. Und ja, er bekommt jetzt einen Auftrag und jetzt beginnen wir sozusagen erst mit der Geschichte von Blade Runner 2049. Er soll nämlich einen Farmer liquidieren. Warum? Erfahren wir in einem Kurzfilm 2048 Nowhere to Run. Guest wird ein bisschen was dazu erzählen können später. Der hat nämlich diese drei Kurzfilme, die es einleitend zu diesem Film gab, auch gesehen.
Hast du ja auch gesehen, Lee?
Ich habe die damals gesehen, kann ich dazu sagen. Ich weiß nicht mehr so viel, aber sie waren sehr gut.
Ja, füllen so ein bisschen den Zwischenraum zwischen den beiden Teilen. Ist schon ganz interessant, weil Villeneuve bat halt so drei Filmmacher, die ihm halt am Herzen liegen, so ein bisschen so diese Vorgeschichte zu erzählen von seinem Film. Und das haben die gemacht.
Zwei Filmemacher. Cool. Also die zweiten, die beiden letzten waren von dem Sohn von Ridley Scott, Luke Scott.
Stimmt, stimmt. Und der eine ist animiert.
Genau, der erste ist, und der ist auch in einem sehr sehr ähnlichen Stil gehalten von dem Typen, der auch einen Teil an Animatrix hat. Mhm. Also es ist diese Kurzfilme muten auch so ein bisschen wie Animatrix an, also ein bisschen animiert, ein bisschen gezeichnet, so in dem Stile. Mhm. Genau, und in diesem Kurzfilm wird dann erklärt, wie es zu diesem Farmer kommt. Das ist hier aber sozusagen, da werden wir einfach in die Handlung geworfen. Und interessanterweise ist es eine Szene, die eigentlich im Original angedacht war. Also das Drehbuch wurde einfach 1:1 jetzt für diesen Film genommen. Die Szene sollte eigentlich Deckard sozusagen durcharbeiten, wurde jetzt aber für Kay genommen, um den Charakter einzuführen und auch die Handlung einzuführen. Es ist so. Wir haben so ein bisschen die Inglourious Basterds ähnliche Szene. Er kommt in so eine Farm und konfrontiert diesen Farmer damit, dass jetzt irgendwie irgendwas nicht in Ordnung ist und liquidiert diesen, also bringt ihn um. Und kurz bevor der Farmer, dargestellt durch Dave Bautista, das Zeitliche segnet, sagt er noch, du würdest anders handeln, wenn du so ein Wunder wie ich gesehen hättest. Sehr bedeutungsschwanger. Kay denkt sich, naja, irgendwas, meine Güte, lass ihn labern. Entdeckt dann aber, ein bisschen durch Zufall, eine unterirdische Kiste unterhalb der Farm. Und in der findet dann die LAPD Gebeine einer Frau, die, wie sich dann herausstellt, offenbar ein Kind gebärt hat, aber gleichzeitig auch eine Replikantin war, was sehr bemerkenswert ist und besonders das Interesse von Neander Wallace, dargestellt von Jared Leto, weckt. Der ist nämlich Kopf der Wallace-Firma, ich weiß gar nicht, wie sie da genau heißen, Wallace heißen ja,
die
einfach,
Wallace Inc.,
Wallace Corp., ja. Mhm. Das ist sozusagen die Firma, die von der Tyrell-Firma, die noch in 1982er Blade Runner die Replikanten produziert hat, die ist kollabiert sozusagen und Wallace hat sozusagen übernommen und stellt jetzt die neuen Replikanten her. Sagt aber in einer Sequenz, I can only make so many. Das heißt, die Produktion der Replikanten ist begrenzt. Und dann ist es natürlich sehr verlockend, wenn er davon hört, dass sich selbst reproduzierende Replikanten einen neuen Meilenstein darstellen könnten in der Reproduktion oder in der Produktion von Replikanten. Gleichzeitig wird Kay von seiner Chefin, Madam nur genannt, allerdings auch beauftragt, das Kind, das anscheinend oder scheinbar noch in der Welt existiert, zu eliminieren, weil diese vermutet oder befürchtet, dass sonst eine Rebellion, ein Krieg, aber auf jeden Fall Aufstände ausbrechen, weil dann sozusagen das Letzte, was den Menschen noch vor, oder das Letzte, was die Menschen noch als Vorteil, in Anführungszeichen, gegenüber den Replikanten haben, nämlich sich selbst zu produzieren, dann auch noch obsolet wäre. Und das würde das ganze Gefüge von Replikanten und Menschlichkeit auseinanderbringen. Mhm. Und deswegen sagt sie, bitte mache dieses Kind ausfindig und lege es um. Mhm. Ja, und so entsteht, wie Villeneuve es selbst betitelt, The Most Expensive Arthouse Movie in Cinema History. Und Kay verwebt sich immer weiter in die Geschichte dieses Kindes. Und seine Geschichte wird auch irgendwie damit verwoben, muss mit seinem Leben als dieser einsame Replikant klarkommen und dann später auch noch aufklären, was Harrison Ford auf den ganzen Plakaten zu suchen hat. Jungs,
ja.
Wie sieht's aus? Habe ich das Spaß gemacht?
Hast du gut gemacht.
Großartig.
Danke.
Hast du gut zusammengefasst und umschrieben, ohne groß zu spoilern. Und ich glaube, die Leute steigen durch, was hier die Story ist. Vollkommen richtig.
Ich hab mir Mühe gegeben.
Ich glaube, wer auf jeden Fall noch erwähnenswert ist, er ist recht in dem inhaltlichen Kontext, ist die Rolle von Carla Juri.
Natürlich auch, weil es eine Schweizer Beteiligung ist. Da muss man sie natürlich, auch erwähnen.
Sehr wichtig.
Ja, die Dame.
Love, genau.
Mhm. Nee, Love ist
Sonja. Ist die Niederländerin, ja. Sorry.
Stimmt, Silvia Höcks, genau. Die ist Love. Nee, Carla Juri, können wir nicht wirklich erzählen, wen die spielt, aber die ist wichtig.
Kommen wir später zu.
Ja, machen wir einen kleinen Spoiler-Talk. Die Funktion hätte man erzählen können, aber das, gut, machen wir später im Spoiler-Kapitel.
Mhm. Ja, sehr gut.
Ja.
Ja, Jungs. Ja. Hm? Hat das Spaß gemacht oder nicht, oder was?
Also, ich finde, das ist ein Film, hey, der ist so bildgewaltig, das ist, der kommt mit Bildern daher, die du so, also, wahrscheinlich noch nie im Kino gesehen hast. Ich finde, das ist so krass, wie der aussieht.
Da gehe ich mit. Das ist cinematografisch und was das Set-Design angeht und die Optik, ist das für mich der Endboss.
Das ist nicht nur Set-Design, ich finde das ganze Produktionsdesign ist
alles.
Wahnsinn.
Ja.
Über allem erhaben, ja.
Auf jeden Fall, muss man mal sagen.
Deakins, nach 13 Nominierungen, seine erste Auszeichnung.
Das ist schon krass, ja. Die Lauflänge wäre vielleicht auch noch interessant zu erwähnen. Mhm. Ne, geht ja
lang.
2-3 Viertel schon.
Ja,
der geht länger als der Ur-Blade Runner, der auch schon eine gewisse Laufzeit hat.
Mhm.
Ja.
Wo fangen wir an?
Ja, ich überlege, was wir erzählen können, ohne zu spoilern. Und irgendwie ist alles so ein bisschen so, keine Ahnung, ich müsste auf einzelne Szenen eingehen. Und das ist alles schon so ein bisschen für diejenigen, die nicht gesehen haben, ist das vielleicht, nimmt das ein bisschen vom Spaß weg. Insofern.
Ja, okay, dann vielleicht mal einfach gefragt, fand den irgendjemand nicht gut? Jetzt
nein.
Hier von uns.
Nein.
Wahrscheinlich nicht. Okay, gut.
Da bin ich auf jeden Fall nicht.
Naja, weil ich überlege auch, was wir jetzt noch erzählen können, ohne zu spoilern. Das ist tricky.
Also gerade jetzt, was Sci-Fi-Filme angeht, die halt nach 2000 rauskommen sind, da gibt es wenig, die eigentlich so diese Komplexität erreichen. Aber was ich halt zu schätzen weiß, und ich meine, das hat sich Villeneuve jetzt mit Dune, hat er sich nochmal bewiesen, der ist halt wirklich ein guter Mann, so Sachen fortzusetzen, wo du von vornherein denkst, Alter, das ist keine gute Idee, so, weißt du, oder das ist echt nicht cool, diesen Film jetzt da irgendwie ein Sequel zu planen nach so langer Zeit. Mhm. Und er hat es aber beide Male geschafft, dass man da wirklich sagt, okay, der kann das. Der, also wenn es einer kann, dann er.
Und zumal, ich habe jetzt Anfang des Jahres nochmal den Roman nachgeholt, auf dem Blade Runner 1 basiert. Mhm. Und es ist schon so, dass Ridley Scott offensichtlich den Roman gelesen hat, aber mehr so, also mit auch mit seinen Drehbuchschreibenden, mehr so inspiriert war von dem.
Ja, ja.
Weil es ist schon eine andere Erzählung, also auch wirklich vom Look und Feel ganz anders. Hast du es auch gelesen, Lee?
Nee, aber wir haben drüber gesprochen, als wir über den ersten Blade Runner gesprochen haben, dass das nur lose daran angelehnt ist, dass das nicht wirklich eine Adaption des Romans ist.
Genau, und also insbesondere, wie sich die Welt anfühlt, weil in dem Roman fühlt es sich dann doch sehr, ich habe es eben vorhin anklingen lassen, so alles fühlt sich sehr isoliert an und die Leute sind sehr allein und kämpfen sich durch wirklich so ein nukleares Ödland, wenn du so möchtest, so ein Fallout-Ödland.
Okay.
Und betreffen hier und da mal eine Person. Es gibt natürlich auch so ein paar Schmelztiegel, aber da findet die Story nicht wirklich statt.
Also mehr Mad Max oder so.
Bitte?
Mehr Mad Max.
Mehr Mad Max, mehr so Book of Eli mäßig, also wo wirklich mal ab und zu mal eine Person kommt. Mhm. Und ich finde, dass das der Film natürlich, also wie die Gäste sagt, so er fasst perfekt die Welt auf, die Ridley Scott damals gezeichnet hat, wird aber gleichzeitig noch besser der Romanvorlage gerecht. Also es ist unglaublich, wie er den Spagat hier hinbekommt und einfach alle happy macht. So.
Und er macht es sich zu eigen. Also er kopiert total. Ridley Scott nicht, sondern übernimmt ein paar Sachen und baut die subtil ein, so, weißt du, verbeugt sich so vor dem Vorbild. Also man merkt, dass er den Vorgänger liebt und dass das für ihn auch eine große Last war, diesen Film zu machen. Und das kommt hier rüber. Und gleichzeitig aber siehst du seine Handschrift und er macht es halt moderner und sieht halt alles viel geiler aus als damals. Ist ja auch normal, 40 Jahre später.
Ja, eben. Ich finde, das darf man noch nicht mal groß im Vergleich stellen, weil, ich meine, Alter, wie viel Zeit liegt da dazwischen? Aber ich finde halt auch, der hat wirklich perfekt übernommen, was da vorgegeben wurde. Mhm. Also diese Welt fühlt sich gleich an und das kommt auch voll hin mit dem Zeitsprung, den die erzählen, dass du glaubst, dass aus den 80ern das jetzt geworden ist. Ja. Das ist super glaubwürdig, finde ich. Mhm. Das ist auch so geil, also wie der auch die Stimmung, ne, von dieser Stadt, dass du ja trotzdem auch noch vereinzelt dieses Großstadt-Feeling hast. Mhm. aber gleichzeitig eben immer mit Smog und oder Schnee, was das Ganze halt zu so einer Suppe macht. Das ist genial.
Und du erkennst das Setting von damals wieder, ja, aber halt 30 Jahre später.
Genau. Weißt
du? Es ist alles ein bisschen moderner. Ja. Die Fassaden und diese digitalen Hologramme und so sind halt noch moderner geworden. Die Replikaten.
Sag ich ja, aber der Widerstand, also er macht nichts, was dem irgendwie widerspricht, was damals aufgemacht wurde.
Absolut.
Das ja, ist richtig stark.
Echt geil.
Also hilfreich war natürlich, dass Hampton Fancher war natürlich der Originaldrehbuchautor von Blade Runner und der war hier einer der beiden Autoren von der neuen Version von 2049, dass der hier noch mitgemischt hat.
Ja, und dann Scott als Produzent. So
Ridley Scott als Produzent,
das
richtig.
Das waren schon gute Voraussetzungen. Deakins,
Kameramann und Michael Green übrigens, das war der zweite, der ein Drehbuch mitgeschrieben hat, der hat auch schon Filme wie Logan geschrieben, also auch ziemliche Hits.
Mhm.
Und hier waren gute Leute am Werk.
Ich weiß noch nicht mal, ob jetzt das Drehbuch wirklich so das stärkste Ding von dem Film ist.
Nee, aber
es ist
schon gut,
dass es einfach so ein audiovisuelles Spektakel, dass ich will jetzt nicht sagen, das Drehbuch ist zweitrangig, aber findest du jetzt, dass die Geschichte hier so viel krasser ist als beim ersten oder irgendwie?
Ich finde die Story richtig geil hier.
Die ist schon sehr geil. Also das ist fast schon gemein, aber sie verblasst halt gegen dieses Opus, was der Film einfach audiovisuell ist. Ne?
Vielleicht ist es auch genau das.
Ja.
Was ich halt hier wieder geil finde, und da ist Villeneuve natürlich der perfekte Mann für, der hält dich dran, weil du es dir auch wieder selber zusammenpuzzeln musst. Also es gibt dann schon den ein oder anderen Hinweis mit der Brechstange, aber im Großen und Ganzen erzählt er eben auch viel im Off.
Ja.
Und du musst es halt aktiv mitverfolgen, um genau zu blicken, was da geht. Und deswegen ist er relativ komplex für so einen Science-Fiction-Film. Und das mag ich total.
Das stimmt. Das ist das, was Jan zitiert hat, dass er gesagt hat, teuerster Arthouse-Film aller Zeiten. Und das schiebt auch so ein bisschen darauf, dass es jetzt nicht der Mega-Kassenmagnet war. Und auch wenn er ein bisschen Plus eingespielt hat, was geht der nicht als Erfolg. Also.
Ja, gut. Weil der ist für Mainstream-Publikum natürlich sperrig.
Sperrig, ja.
Kommt da wahnsinnig langsam daher. Wenn du dich auf diese Stimmung nicht einlassen kannst, ist das, glaube ich, eh nichts. Und ich weiß auch überhaupt nicht, wie der für Leute funktioniert, die Blade Runner nie gesehen haben.
Gar nicht.
Weiß ich nicht.
Würde ich sagen.
Also wenn du Sci-Fi-affin bist, kriegst du ja trotzdem irgendwie einen geilen Film.
Funktioniert ja für Leute, die Blade Runner nicht kennen. Also, das ist echt eine gute Frage.
Ist natürlich völlig utopisch, weil ich persönlich kenne niemanden, der Blade Runner nicht gesehen hat. Aber das wäre mal interessant zu wissen. So, an die Millennials da draußen, lasst uns doch mal wissen.
Also für den Fall, dass ihr den wirklich vor Blade Runner gesehen habt oder dass es da draußen irgendjemanden von den Hörern gibt, die Blade Runner 2049 gesehen haben, ohne das Original zu kennen, das würde mich auch mal interessieren, wie der denn funktioniert.
Ich bin mir nicht sicher, dass es gar nicht funktioniert.
Ja gut, also es geht auf jeden Fall eine Menge flöten. Also ich
ja, sowieso.
Klar.
Allein der viel. Und ich meine, es gibt ja kaum einen Film, der fast ein ganzes Genre geprägt hat von der Optik und vom Style wie Blade Runner aus den 80ern. Also danach gab es ja 1000 Filme, die ihn kopiert haben. Hatten wir auch schon hier, Strange Days und so. Die haben ja alle irgendwie so, du denkst immer so, ach, Blade Runner Optik. Blade Runner Optik.
Ja, genau.
So, weißt
du?
Da wurde ja immer dieser Film zitiert.
Mhm.
Ja, voll.
Wahnsinn. Und
was ich hier auch noch wirklich erwähnenswert finde, ich meine, Jan hat vorhin schon gesagt, dass hier schauspielerisch eine Menge aufgefahren wird.
Mhm.
Wer für mich hier wirklich raussticht?
Sag ihn.
Harrison Ford.
Sag es.
Okay, krass.
Was?
Hast du jetzt mit Ryan Gosling gerechnet?
Nee.
Alter.
Ich habe mit Jared Leto gerechnet, weil der hat mich umgehauen.
Also ich fand Ryan Gosling super. So, Jungs.
Und naja, jetzt? Das Ding ist, was Ryan Gosling hier natürlich tierisch in die Karten spielt, ist, dass er emotionslos super kann.
Ja.
Weil dann es aber gibt explodieren. Ja hier wahnsinnig viele Szenen, wo du hier förmlich auf, also guckst durch die Augen ins Vakuum.
Sein stoischer Schauspieler hat ja super gepasst zum Replikanten.
Eben, also der ist mal perfekt besetzt, weil das Emotionslose kaufst du ihm halt zu 100% ab.
Voll.
Wollte Harrison Ford auch von Anfang an, hat sofort gesagt, ich will Ryan Gosling haben.
Ah ja? Okay, geil. Ja, aber was Harrison Ford hier macht, also für mich ist es wahrscheinlich sogar seine beste schauspielerische Performance seiner Karriere.
Ja, man merkt, dass er Bock hat, ne? Also gerade so die letzten 10, 20 Jahre war es so, dass du das Gefühl hattest, ja, er ist schon dabei, auch so bei Star Wars, aber hier merkst du, dass er mit dem Herz drin hängt.
Ja, genau, stimmt. Der wirkte in vielen der letzten Filme eher so nur körperlich anwesend, aber also hier, der füllt das so krass und es kann natürlich auch gut sein, dass ich dieses Jahr jetzt auch schon mal mindestens 2 oder 3 Mal den alten Blade Runner geguckt habe, aber das bringt er halt so geil mit. Nicht nur, weil er der gleiche Typ ist, sondern der spielt diese Geschichte so geil mit, nonverbal wohlgemerkt, ne? Also, du
es
merkst
ist wieder Deckard,
einfach,
ja.
Ja.
Und das, so muss man, geil. Das muss man aber Villeneuve wieder lassen, weil, Deckard kehrt nicht nur zurück, sondern der ist halt maßgeblich in der Story mit drin und spielt halt eine wirklich wichtige Rolle in dem
Genau, Sequel. Das ist nicht einfach nochmal so for show.
Genau.
Hier, wir haben ihn nochmal dazugeholt.
Genau, so ist es normalerweise nämlich, wenn du später Sequels hast, da holt der Regisseur mal kurz irgendwie so ein Hauptdarsteller aus dem Original. Ja. Genau, und die sind dann mal
Jurassic
kurz
World Dominion.
Ja, zum Beispiel. Sondern hier ist halt wirklich maßgeblich beteiligt an der Story und ohne ihn würde dieser Film nicht funktionieren. Also das ist schon eine Sache, die anders ist als in anderen Filmen.
Er ist kein Legacy-Charakter, er ist ein Charakter.
Ja. Jetzt muss ich mir von jedem einzelnen von Filmen, wenn die hier antanzen, muss ich mir diese Dominion-Anspielung anhören. So, ja,
weil was? Nee, ach du, hab da mal Spaß mit dem Film.
Hoffi hat ihn auch schon erwähnt, so von wegen, wie ich darüber haten kann, anderthalb Stunden und dann irgendwie 7 Punkte. Aber ey,
eine Sache, die wir noch. Achso.
Also Entschuldigung, aber ich muss da wirklich ansetzen, weil wie charismatisch Jared Leto sein kann, wenn er sich halt schauspielerisch zurücknimmt, wie ich finde. Und einer von diesen drei Kurzfilmen stellt ihn auch ins Zentrum und ich finde ihn mega. Ich finde ihn richtig gut. Ich finde ihn richtig charismatisch, wie er das darstellt. Und die erste war ja Bowie gewesen, das wäre auch auf jeden Fall auch ein interessanter Cast gewesen. Aber der macht das richtig gut. So diesen
Ich finde wirklich,
diesen Machiavelli-mäßigen
machen, aber
er hat nicht viel zu tun.
Also der füllt das, ist alles fein.
Ich finde das krass.
Aber aufgefallen sind mir definitiv eine Menge anderer Leute.
Aber also, wie er das spielt und wie Harrison Ford dann so, also wie er ihm so gegenüber sitzt und ihn dann so seine Hände so in seine packt und so, das macht er gut. Also vor allen Dingen, ich kenne ihn halt nur so sehr extrovertiert in den letzten Filmen. Warum? Was ist so lustig?
Also mir würden eine Menge Rollen von Jared Leto einfallen, wo ich ihn erwähnenswert finde. Die gehört nicht dazu.
Ich fand ihn großartig.
Ja, ist auch fein.
Ihn sehr gerne im Blade Runner. Überhaupt habe ich also besetzungsmäßig finde ich sowieso hier jetzt nichts. Gab jetzt keinen Ausbrecher.
Ich finde bei Carla Juri, ich weiß nicht. Also zum einen, ich habe die schon angespielt und ich bin der Meinung, da wäre mehr drin gewesen. Also weil ich finde die echt gut. Und ich weiß nicht, fand hier so bei manchen einzelnen Sätzen, vielleicht ist auch das Sprachding, keine Ahnung. Aber ich weiß nicht. Aber funktioniert für die Rolle natürlich trotzdem super. Alles gut.
Ich wollte noch sagen, dass ich finde, dass Jared Leto, muss ich Lee ein bisschen recht geben, so viel hat er nicht zu tun. Aber dass den Charakter so besonders macht, eben das, wie er in dem Film eingebaut ist. Nämlich,
das
dass
Set
er kein nichts sieht. Und dann kriegt er diesen Chip und dann sieht er quasi mit diesen Drohnen.
Diese Drohnen,
das ist ja so Hammer. Cool gemacht.
Ja, da sind wir wieder auch beim Production Design. Ich meine, allein die Location, in der abhängt.
Ja, klar.
Alter, wie geil ist denn das Licht in diesem Raum, wo der immer chillt?
Das ist so krass.
Mit den Wasserreflexionen, wo sich permanent was bewegt im Bild, obwohl das so ein riesen ruhiger Raum ist, eigentlich mit kaum Mobiliar. Ey, ist
Hammer. Bei jeder Einstellung denkst du, Alter, wie geil sieht das überhaupt aus? Naja. Aber ich finde halt, dass er das mit Leben füllt, so als diese Mischung aus Tech-Guru und dieser gottähnliche Typ, so. Also ich
haben wir verstanden.
Okay, ich höre auf.
Er schwärmt hier noch eine halbe Stunde von Jared Leto.
Vielleicht nochmal Kudos an Guess und Jared Leto. Er hat auch sich dazu entschieden, eben so Kontaktlinsen zu wählen, durch die er wirklich nichts gesehen hat. Mhm. Also das finde ich auch spannend, dass er sozusagen sich selbst limitiert, was natürlich total logisch ist, aber jetzt auch nicht
so. Aber finde ich so, also wenn du die Möglichkeit hast, dann mach das doch. Ey, wenn du einen Blinden spielen musst, Alter, dann klar, es ist geiler, wenn du dann nichts siehst. Mhm. Ja.
Ana de Armas, auch super.
Auch super.
Ne?
Ja, da wiederum bin ich der Meinung, die hatte nicht so viel zu tun hier in der schauspielerischen Film, außer schmachtend ihren Hauptdarsteller.
Das finde ich jetzt aber wiederum nicht. Weil ich finde,
sie
bringt ja mit ihrem Charakter nochmal eine andere Art der künstlichen Intelligenz rein und nochmal eine andere Art darüber nachzudenken, was macht denn jetzt eigentlich Nichtmenschliches menschlich? Und ich finde, dass sie das schon sehr gut verkörpert, wie sie sich auch, ich finde, sie hat auch einen Story-Arc. Sie ist am Anfang eben das Programm, das abgespielt wird und am Ende hat sie eine Persönlichkeit und auch Relevanz in der Story. Also ich finde schon, dass sie hier was tragen muss.
Ja, ich finde, hier gibt es so eigentlich keine überflüssige Rolle. Also und so gesehen ist das natürlich gut geschrieben.
Eine dieser subtilen Anspielungen auf den ersten Teil oder dieser Verbeugung fand ich zum Beispiel die Szene, weil sie darf ja, das ist glaube ich jetzt kein Spoiler, Ana de Armas darf an einer Stelle ihren digitalen Körper quasi verlassen und Gosling fragt sie dann, also Kay fragt sie dann in dem Moment so, ja, was willst du als erstes machen, wo willst du hin? Und die geht halt aufs Dach, um den Regen zu spüren auf ihrer Haut, was sie halt vorher nicht konnte. So. Und die, also so Regen, weißt du, und ein Replikant und künstliche Intelligenz und spüren, das ist zum Beispiel auch so der erste Teil für mich, das komplette Finale mit Rutger Hauer und Co. Mhm. Ich dachte, okay, das ist smart eingewoben, so dieses von wegen dieses Regenspüren und so auf der Haut und dann
Tears in the Rain.
Genau, Tears in the Rain und dann so sich am Leben fühlen, ist schon toll.
Ja, ich finde, da gab es den einen oder anderen Moment, wo man so gemerkt hat, okay, ist eine dezente Anspielung an den ersten.
Ja. Holzpferd und Einhorn.
Ja, dann dieser eine Satz, ihn haben wir noch gar nicht erwähnt, ne? Almost. Wie heißt er vollständig?
Edward James, Almost.
Danke. Weil der hat ja auch einen kurzen Auftritt. Mhm. Und als er dann über Deckard gefragt wird und er ihn eben fragt, warum er glaubt, was mit ihm los war, und er sagt nur, es war irgendwas in seinen Augen. Mhm. Und das finde ich halt im Hinblick auf den ersten Teil so eine geile Anspielung. Weißt du, wegen den Reflexionen in den Augen?
Klar. Dann formt er noch ein Schaf.
Ist das ein Schaf?
Warum nur? Ja, soll ein Schaf sein.
Denken wir mal an den Titel.
Ja, also das macht das schon sehr, sehr gut. Eine Sache, die ich noch betonen möchte, ist,
jetzt kommt der Dreier. Wir
noch gar nicht geredet
haben. Der Sexist will über den Dreier reden, werde ich mit dir, oder? Dass Ryan Gosling einen Dreier hat mit Mackenzie Davis und Ana de Armas quasi.
Nee, den Dreier, das war in Blond. Du verwechselst gerade die Filme.
Ach so, habe ich jetzt die beiden Filme verwechselt. Entschuldigung. Mhm. Alter, wie krass ist übrigens, dass Mackenzie Davis, die in den 80ern noch nicht mal geboren war, dass die in dem Terminator-Teil noch, in einem Terminator-Franchise noch irgendwie mit eingebaut worden ist und jetzt in der Blade Runner-Fortsetzung, dass die in zwei richtig großen Filmen aus den 80ern, die fortgesetzt worden sind, immer noch irgendwie eine Rolle spielt. Und das fand ich übrigens auch cool, weil sie mich total erinnert hat an die Rolle von Daryl Hannah im Originalteil, so vom Outfit und vom Style und weißt du, und dieses Smoky Eyes und dieses wilde, also diese wilde Schminke und so. Das,
ja, ich habe mich die ganze Zeit ein bisschen an ihrer Perücke gestört, aber.
Ähnlicher Typ.
Ja, wie eigentlich, im Original halt auch, ne?
Ja, eben. Die Perücke war ja so. Also
war das
so,
auch eine Hommage?
Na, das war ja so eine Prostituiertenperücke. So
von wegen,
man sieht, dass es eine Perücke ist.
Ja, klar.
Ja. Was ich noch sagen wollte, was wir noch nicht besprochen haben, Musik.
Musik,
ja. Das natürlich auch einen sehr, sehr großen Anteil hat an diesem Opus, wie ich es eben genannt habe. Und da vielleicht noch erwähnenswert ist, dass Hans Zimmer Johann Johansson ersetzt hat. Der war erst angesetzt, um den Score zu machen, der wahrscheinlich auch großartig gewesen wäre, aber wahrscheinlich mehr klassischer und mehr choraler. Aber Villeneuve wollte es ein bisschen ja elektronischer haben, dass es mehr wie Vangelis klingt. Und dann hat er eben Hans Zimmer dazu geholt. Und naja, der hat mal wieder heftig abgeliefert. Ich finde, Hans Zimmer ist jetzt nicht ein John Williams, aber wenn der geholt wird und wenn er gut eingesetzt ist, ist es schon sehr gut. Und hier überzeugt es sehr, wie ich finde. Es dröhnt, es scheppert, es hat diese elektrischen Klänge, es ist ein bisschen sphärisch, ist schon sehr, sehr gut gemacht.
Voll.
Und also, ich finde auch da wieder, da spürt man den Alten in der Musik.
Ja, eben. Total. Mhm. Ja. Die Musik war auch großartig, der Score. Hat aber nicht alleine gemacht. Hier, Benjamin Wallfisch war noch dabei, der auch die Musik zu S und so gemacht hat. Die haben beide am Score gearbeitet. Mhm.
Genau.
Mit der hier auch noch erwähnt.
Nords an das Original, ja. Im Score auch. Das ist nicht alles, das ist alles von langer Hand geplant und das geht krass auf, ey. Es ist wirklich verrückt.
Ja. Ey, und ich meine, auch das ist jetzt kein Spoiler, weil das ist jetzt wirklich nur das Set-Design, aber ey, wie geil sieht dann bitte das verlassene Las Vegas aus, Alter? Das ganze Setting da, wo was später dann auch eine Rolle spielt mit den Hologrammen von Elvis, die dann nicht mehr so richtig funktionieren, sondern nur so ab und zu mal aufblitzen.
So eine krasse Alter, Sequenz.
Alter. Ja.
Von wem war denn nochmal das andere Hologramm?
Ja, gute Frage. Haben wir da eine Parallele vielleicht zu einer Rezension von heute?
Schon wieder.
Das andere Hologramm war nämlich der Iraner, der sich umbringen wollte in der Geschmack der Kirsche.
Das wäre mal ein gutes Easter Egg.
Das wäre auf jeden Fall ein Easter Egg, ja. Ja, wie steht ihr zu dem Film? Also,
Spoiler-Part. Spoiler-Part.
Okay, ich würde sagen, wollen wir noch die Punkte nennen, oder?
Ja, hau raus.
Ach so, machen wir das zuerst?
Nee, nicht unsere eigenen Punkte, aber wir können erstmal nennen, was der Film an Punkten gebracht hat, weil ansonsten wissen die Leute das nicht. Also, Blade Runner, 164 Minuten aus dem Jahr 2017, hat folgende Punkte. IMDb 8,0, Metascore 81, Rotten Tomatoes 8,3, 4,1 von der Audience und Letterboxd hier bei einer 4,1. Wie viel wir gegeben haben, werden wir jetzt natürlich noch nicht preisgeben, weil vielleicht gibt es ja die eine oder andere Information noch in dem Spoiler-Part. Und dann würde ich sagen, das ist die Spoiler-Triangel von den Banausen. Und das heißt, diejenigen, die den Film noch nicht kennen und noch nicht gesehen haben, die dürften hier ausschalten, weil wir werden jetzt noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen und werden mal noch ein bisschen frei von der Leber reden. Und danach werden wir unsere Punkte nennen. Mhm. Cool.
Geil.
So, haut raus.
Ob Deckard ein Replikant ist?
Na, das wird, glaube ich, hier schon ein bisschen genauer beantwortet als beim ersten Teil, oder?
Findest du?
Findest du nicht?
Na, erklär doch mal.
Ja, erklär. Bin ich auch gespannt.
Warte mal, es gab zwei, drei Anhaltspunkte schon im ersten Teil. Wir hatten es ja mit den Augen und so, mit dem Blitzen in den Augen und so, und dass man darauf hätte, und dieser Traum mit dem Einhorn,
genau.
In dem Cut, da hätte man auch drauf kommen können, okay, er ist definitiv ein Replikant.
Da das ganze Ding mit den implantierten Erinnerungen.
Richtig?
Ja.
Und warte mal, und hier hatte man noch irgendwie ein, zwei andere Anhaltspunkte. Jetzt weiß ich nicht, ob ich die zusammenkriege. Nee, gib mir mal ein, zwei Minuten. Ich weiß nicht, wo diese Anhaltspunkte sind, wo ich dachte, okay, anscheinend ist er wirklich ein Replikant. Also diesmal ist es wirklich beantwortet worden. Gute Frage.
Okay, wir geben dir eine Minute. Weil ich finde, also ich habe jetzt den ersten Teil nochmal wiederholt mit meiner Freundin zusammen. Mhm. Und dann
mochte die den? Mochte die den?
Die mochte den. Okay. Meine 10 Punkte respektive 5 Sterne konnte sie nicht nachvollziehen, aber sie mochte den.
Immerhin.
Und dann war der Film vorbei und ich hatte das immer abgespeichert, dass es eigentlich zur Diskussion steht, ob Deckard ein Replikant ist. Aber nach dem Final Cut, dann, nachdem ich ihn jetzt nochmal gesehen habe, eben genau das, was er sagt, mit den Augen und mit der implantierten Traumsequenz, war es doch eigentlich klar, dass er ein Replikant ist.
Mhm.
Aber jetzt spielt der Film 30 Jahre später.
Und er ist gealtert.
Und er ist immer noch da. Und er ist gealtert. Und du denkst dir, Und dann gibt's ja die Sequenz, was für mich so ein bisschen Villeneuves Art war zu sagen, naja, macht euch einen eigenen Reim, bildet euch einen eigenen Reim, als dann nämlich Kay Deckard fragt, ob der Hund ein Replikant ist oder
ob er echt ist, ein Roboter,
ist oder nicht. Und dann sagt er ja, naja, bildet er deine eigene Meinung so ungefähr. Und für mich war das
Frag ihn doch.
Ja, genau. Frag ihn doch. Ja, so im Sinne von, werde ich dir nicht beantworten. Das war für mich die Art von Villeneuve zu sagen,
Lassen wir weiter offen, ne? Ja. Sehe ich genauso.
Okay, wie krass. Also ich hab nicht in einer Sekunde daran gedacht, dass er ja gealtert ist, Deckard, in seiner Rolle. Aber es stimmt natürlich. Es wird aber auch gleichzeitig nicht gesagt,
dass Replikanten nicht altern können.
Nee, weil diese Spanne von 4 Jahren hatte man ja, weißt du, das ist ja das Ding so, das hatte man ja, da in der Spanne altert man ja nicht groß und jetzt haben wir halt einen Fall, wo es halt darüber hinausgeht, das ist jetzt die Frage, ob man sich da physisch verändern kann oder nicht, also es war jetzt für mich keine Erklärung.
Mhm.
Interessant.
Gut. Was ich halt auch so cool finde an der Rolle von Ryan Gosling, dass der hier im Grunde der laufende Red Herring ist.
Mhm.
Ja.
Das finde ich halt ziemlich geil. Weil es wäre natürlich super klassisch gewesen, dass er es dann ist.
Das Kind, ja, klar. Ja. Aber ich dachte mir auch, das war zu offensichtlich. Also auch beim ersten Schauen weiß ich noch, dass ich dachte, das wäre einfach zu sehr on the nose, wenn er es jetzt gewesen wäre, wenn er das Kind gewesen wäre. Aber ist schon geil erklärt, so, weißt du, dass man das eben kein männliches Kind ist, sondern dass man halt.
Ja, aber das erfährst du ja erst super spät.
Und bis
dahin sieht natürlich alles danach aus. Ne? Schon geil gemacht.
Aber ich habe natürlich jede Person, die da irgendwie reinkommt, das habe ich natürlich in Anbetracht gezogen. Meinte so, okay, irgendwo hier einer von den Leuten, die jetzt schon in the picture waren in den letzten 2 Stunden, wird schon das gesuchte Kind sein.
Mhm.
Deswegen habe ich ein bisschen gezögert, so bei dir mit einzustimmen, Lee, dass das Drehbuch ein bisschen abfällt gegenüber dem optisch-visuellen. Mhm. Weil ich finde, dass das so total spannend ist, dass der Film im Prinzip dasselbe mit dir macht, was eben auch Deckard und Rachel mit den Leuten gemacht haben, dass sie sozusagen uns den Red Herring hinwerfen, uns alle Clues geben und wir sagen, okay, der ist es. Und genauso wie die ganze Welt darauf gelenkt werden sollte, dass er es ist, ist er es halt eben nicht.
Mhm.
Und das fand ich total cool, dass der Film diesen Kniff sozusagen an uns auch anwendet und am Ende rauskommt, okay, krass. Ich wurde genauso reingelegt wie die ganze Gesellschaft sozusagen. Ja. Fand ich sehr, sehr cool aufgelöst. Ja. Deswegen auch das Drehbuch sehr, sehr gut.
Ja, ja. Nee, klar, es ist gut. Es ist nur die Frage, inwiefern die Geschichte hier wirklich den Film ausmacht.
Ja, das ist ja ein Gesamtpaket so. Also man sagt ja nicht, wer hat hier gewonnen, die Story oder also es ist auf jeden Fall kein Film, wo ich Style over Substance draufpappen würde.
Nee,
dafür ist es
nein, Quatsch. Ja.
Aber klar, also die Bilder, die sind ja Die sind ja gegen jede Kritik erhaben, insofern, aber die Story ist nichtsdestotrotz das, was Jan meint, die ist schon auch schon krass. Weil ich meine, diese Filme, weißt du, so künstliche Intelligenz, so wie iRobot und so, das, da hast du ja tausende von diesen Filmen. Aber dass einer so tief geht und dass er dir zum Beispiel zeigt, wie diese Gedanken letztendlich hergestellt werden, weißt du, wie die kreiert werden, so von einer bestimmten Person an einem bestimmten Ort, die diese Replikanten dann so menschlich machen und so, dieses ganze komplexe Ding, so, die dann dazu führen, so, also es, echt eine Menge Storytelling mit drin, wo ich denke, so, das ist schon geil.
Ja. Apropos, das haben wir gar nicht gesagt im spoilerfreien Part, wie geil sind bitte die Visual Effects? Also klar, wir müssen nochmal über Rachel reden, ne? Wir haben es jetzt extra nicht gemacht, aber auch in dieser Sequenz, wo sie die Träume entwirft mit den Kindern, die sich so einzeln immer weiter bewegen und dann wieder zurück und so. Also das ist ja einfach flawless. Das ist ja, da findest du ja keinen Gramm dran, dass einfach die Illusion bricht. Ich fand's so krass.
Naja, also jedes Detail hier, auch diese Drohnen, die Wallace um sich rumschwirren hat, so geil gemacht.
Ja, richtig gut.
Mir ist ja tatsächlich jetzt beim zweiten Mal eine Sache aufgefallen, die ich ja wirklich kritisieren würde. Also wobei, Kritik klingt jetzt zu hart, aber es ist halt für mich eine Sache, die irgendwie fehl am Platz ist. Und zwar relativ zu Beginn, nachdem er bei Bautista war, den platt gemacht hat, hat das Gespräch mit Madame und danach fängt er an, das für sich so ein bisschen in Frage zu stellen, nachdem er da neue Erkenntnisse bekommen hat und irgendwie dieser Satz mit dem Miracle hängt ihm nach und den hören wir dann nochmal, als er mit seinem Gleiter unterwegs ist, hören wir dann einmal aus dem Off die Erinnerung und wir hören Dave Bautista, wie er sagt, you've never seen a miracle. Das ergibt für mich keinen Sinn aus der Replikantensicht. Weißt du, weil er als Maschine diese Info jederzeit präsent hat, muss er die nicht sich wieder in Erinnerung rufen. Und dass wir sie hören, ist nur für uns Zuschauer. Und
voll.
Weißt du, und ist für ihn nicht nötig. Ja. So.
Gebe ich dir.
Und das ist, aber eben, das ist auch wirklich so das Einzige, was mir da aufgefallen ist, wo ich sagen würde, okay, ist halt, weil es ein Film ist, den wir verstehen sollen, kriegen wir jetzt diese Info nochmal.
Er ist halt nicht wirklich eine Maschine in dem Moment.
Eben,
ja. Gebe ich dir. Hast recht. Habe ich da also nicht gesehen, aber.
Ja.
Sag du?
Nee. Also wenn wir gerade so bei so kleinen Nitpicks sind, so was damals auch bei mir dazu geführt hat, dass ich in Retrospektive gedacht habe, kriegt der meine Bewertung nochmal oder wird sogar besser? Ich glaube, es wird schlechter, war, also der trägt natürlich sehr, sehr gut durch diese zwei, dreiviertel Stunden. Aber der hat auch Längen. Ja. Und ich finde, insbesondere im Finale, dass, also auch da wieder vielleicht ein bisschen im Vergleich zu dem, was er uns audiovisuell den ganzen Film überbietet, ist das Finale ein bisschen unnötig reduziert und auch, es zieht sich auch ein bisschen, finde ich, dass er da verliert er ein bisschen an Drive. Klar ist es in der, was die Handlung angeht, super interessant, aber das. Klar, und ich verstehe auch, dass dann Love besiegt werden muss und damit sich Joy durchsetzen kann, okay, aber so dass das Ganze, wie da das Finale aufgelöst wird, und ich rede jetzt ganz konkret von sie landen, stranden vor, also sie hauen ab, dann wird das Auto nochmal gekapert und sie landen quasi in der Brandung von Los Angeles vor dem Wellenbrecher sozusagen und da entspinnt sich das große Finale. Da hat für mich das Pacing ein bisschen verloren, muss ich sagen. Da war ich ein bisschen so, okay, können wir jetzt mit der Handlung vorankommen, weil irgendwie kam der Film dann ein bisschen zum Stillstand.
Naja, weil dann schlitzt sie ihn auf und dann liegt er erstmal weg, dann geht sie zu ihm und dann kommt er natürlich zurück und so. Und das, da dachte ich auch, okay, das ist so ein bisschen unnötig in die Länge gezogen. Ja.
Genau.
Ja, aber ich glaube, das kann man dem Film generell vorwerfen, ne, mit der Lauflänge. Also klar, er kommt langsam daher, das tat der Erste aber auch schon.
Eben, ja.
Und ja, aber ich kann mir halt vorstellen, dass das für Leute mit so heutigen Sehgewohnheiten, dass das eben einfach ein Tick zu langatmig ist.
Ja, kommt darauf an, ob du jetzt so ein Filmliebhaber bist, weil ich glaube, insgesamt hast du halt viele von diesen Slowburnern, du hast ja vorhin Jesse James genannt und so eine Sachen. Selbst die jungen Leute, die irgendwie 30 sind, die zum Beispiel langsame Stoffe mögen oder The Taste of Cherry kommt ja auch so bei der jungen Filmgeneration richtig gut weg und so eine Sachen, so weißt du. Also ich bin da nicht mehr so, dass ich sage, auch wenn es die Handy-Generation ist, hast du trotzdem viele Filmkonnoisseure, die mögen halt auch diese Langsamstoffe.
Auf jeden Fall, ja.
Und der
also in der Folge, die Samstag kommt von uns, von Ja hier Filme, reden wir über Slow Cinema und ich liebe Slow Cinema, weil ich in diesem langsam erzählten Kino super viel Zeit habe, über das nachzudenken, was jetzt gerade passiert ist. Mhm. In der Sequenz war es aber gerade nicht nötig, weil die Karten waren offen. Es ging jetzt nur noch darum, ich wusste, jetzt muss es passieren, dass jetzt hier irgendwer stirbt. Mhm. Und dann, das ist kein Moment, in dem ich langsames Kino brauche. Also ich finde, dass es in vielen Aspekten des Films sehr, sehr gut ist, auch wenn er dann in Las Vegas ankommt und alles ist so super und du denkst, okay, das wird eine Welt aufgebaut, aber da wird irgendwie nichts Neues erzählt und dann gibt es keinen Grund, dass er so langsam ist. Wisst ihr, was ich meine?
Mhm. Ja, klar. Voll. Ich weiß, was du meinst. Wäre jetzt eine logische Erklärung, warum du Marvel auch nicht magst.
Ja, ist auch ein Aspekt, ja.
Ja. Aber Junge, wenn du Cross-Promo machst, dann noch nicht im Spoiler-Kapitel, wo nur die Hälfte noch mithört.
Musst ich du doch ja keine Cross-Promo.
Im regulären Teil machen. Doch, hast du jetzt angeteasert.
Ich wollte es euch schmackhaft machen. Es geht mir hier doch vor allem um euch.
Ach, guck mal.
Ach so. Aber die ganzen Zuhörer, die jetzt Slow Cinema mögen, die werden sagen, da schalten wir ein. Das hören wir uns an.
Mhm. Ja, aber ich glaube, die Leute, die Slow Cinema mögen, haben auch Blade Runner 2049 gesehen. Von daher geht's.
Gut Stimmt. möglich.
Guter Punkt.
Ja, ich konnte mich da nicht satt sehen. Ich mochte auch diesen Dialog zwischen Harrison Ford und Ryan Gosling. Auch wenn das eher so dieses Slow-Paced-Cinema ist, so fand ich das immer.
Ja, es war super.
Für mich hätte das nicht lange
sein können. Ja, mega. Aber wie gesagt, also was Harrison Ford schauspielerisch da macht, ist echt groß, Alter.
War schon ikonisch, wie der dann zum ersten Mal ins Bild tritt, so aus diesem Schatten.
Ja, vor allem, dass du erst seine Stimme hörst.
Ja, das
bevor du ihn siehst.
Ja.
Super.
Sehr geil. Apropos Harrison Ford und muss schauspielerisch abliefern, die Rachel-Sequenz. Fanservice oder nötig?
Tja.
Gute Frage.
Das war wahrscheinlich die Szene, wenn man eine rauspicken würde, die man als Fanservice bezeichnen könnte, dann wäre es wohl die, dass Rachel nochmal auftauchen muss.
Oder VFX-Show-Off, nachdem Star Wars klicklich versagt hat.
Also ich meine, es macht ja schon was mit Deckard, weil er dann ja sagt, ihre Augen waren grün. Mhm. So nach Motto, was probiert ihr hier? Und das bringt ihn ja schon nochmal einen kleinen Schritt weiter, wenn, aber ja, also bin da bei euch. Man könnte das natürlich auch als Fanpleasing bezeichnen.
Mhm.
Was ja nichts Schlimmes ist, aber...
Nö, aber es ist halt berechtigte Frage, hätte es das gebraucht, ne?
Ja gut, aber da kann man auch bei Edward James Olmos kann man auch ansetzen, so ob man den jetzt hätte zurückholen müssen für diese eine Szene.
Mhm.
Ähnlich, ja, Fanservice oder nicht, also... Aber stört nicht. Also.
Ähnlich, stimmt, ja. Wobei hier muss man wirklich sagen, das war natürlich ein magischer Moment, ne? Wenn sie rauskommt aus dem Schatten und du siehst sie und sie ist einfach flawless, die Person von früher.
Sieht
und du
immer noch so aus wie
fuck, wie haben die das gemacht? Hm. Alter Schwede, ja. Das ist einfach geil.
Ja, das war krass.
Also,
ja,
Hammer. Alleine dafür.
Aber weißt du, ich finde mit so Figuren wie dem Olmos ist es halt auch so, dass das ein bisschen dabei hilft, dass du zwangsläufig drin bist und glaubst, dass das die Welt von früher ist.
Ja.
Also weißt du, er wird halt so angeschlossen.
Ja, das stimmt schon.
Stimmt schon.
Und ihr fandet auch, dass das De-Aging und dass das CGI da in dem Moment, dass man auf jeden Fall gesehen hat, dass das, also dass man nicht gesehen hat, dass das CGI ist, ja?
Habe ich nicht.
Nö, ich auch nicht.
Ja, fand ich auch.
Auch jetzt zu Hause nicht beim Rewatch, also
da gab es ja ganz
auch andere. Der schärfste Fernseher nicht, ne? Also selbst wenn jetzt in Jurassic Park hart scheiße mittlerweile aussieht, so der Brachiosaurus. Aber da siehst du nix.
Ja, das auch war ja so bei dem Terminator-Teil, wo sie Arnie dann verjüngt haben, da dachte ich auch so, ah, sieht nicht so richtig geil aus.
Mhm.
Aber hier, ja, das war schon,
Irishman.
Flawless.
Gott, Irishman, Alter.
Der gute Irishman wird immer zitiert.
Die Referenz, ja, wenn es um De-Aging geht.
Voll.
Der Prügelknabe, ja.
Oh Mann, ey.
Habt ihr die Auflösung kommen sehen, mit dass sie das ist?
Nee.
Und wie findet ihr das?
Ja, ist natürlich, wie wir vorhin schon gesagt haben, sehr cool, weil es halt aus einer Ecke kommt, die du nicht erwartet hast.
Hm.
Zumal du wirst ja auch die ganze Zeit darauf hingelenkt, nach einem Mann zu suchen.
Eben, ja.
Das ist so clever, oder?
Ja, schon.
Ja, oder halt Verarsche.
Sehr clevere Verarsche.
Ja. Clevere Verarsche, ja.
Ich fand's sehr, sehr cool. Vor allem auch mit der, dass natürlich wieder damit gespielt wird, dass mit implizierten Träumen und das jetzt eben, wie Gess eben schon meinte, ne, es ist ja halt dieses Mal nicht das Einhorn, sondern das Pferd. Man sieht aber noch, dass irgendwie ein Horn abgebrochen sein könnte an dem Pferd. Das ist ja auch so clever gemacht, dass du da auf die Fährte geführt wirst und so. Das ist schon cool.
Da hast du dann so Spielereien, wo Mackenzie Davis dann aufsteht von dieser Sexnacht und sich anzieht. Siehst du das Schatten von dem Holzpferd, was da steht?
Ja,
genau. Und dann sieht es ja so aus, als hätte es ein Horn. Mhm. Dann, da sieht praktisch, der Schatten sieht dann aus wie ein Einhorn und so. Das ist schon richtig smart, also durch den Lichteinfall und so.
Ja, aber auch du hast ja vorhin gesagt, man merkt, dass Villeneuve den Alten sehr liebt. Mhm.
Voll. Es ist halt wirklich eine Verbeugung und nicht jetzt eine Kopie, weißt du, oder einfach irgendwie billiges Abschreiben, sondern das ist halt wirklich, geil, dass der den Film für eine neue Generation fortgeführt hat. Und nach all der Zeit, da muss man sich verbeugen, Alter, vor der Leistung.
Ja, hat er gut gemacht. Ist er halt auch an allen Ecken und Enden durchdacht.
Ja, auf jeden Fall. Hat er wirklich gute Leute rangeholt, so weißt du, an jeden Department jetzt.
Ja. Aber ich meine, wie krass muss das gewesen sein, Alter, wenn du dich an so einen Sequel machst? Hm. Weil klar, also jeder hat im Vorfeld gesagt, ey, was eine bescheuerte Idee ist das denn?
Ja.
Das ist halt wie so ein, in der Musik so ein Klassiker zu remixen. Hm. Du auch denkst so, das kann nur nach hinten losgehen. Warum?
Der hat im Interview gesagt,
dass dann
die Leute
so,
mit, genau, der hat gesagt, dass die Leute mit Baseballschlägern wahrscheinlich in die Kinovorstellung reingehen werden, so von wegen in Vorbereitung. So, ja, wo können wir ansetzen?
Ja.
Wie können wir ihn?
Weil du suchst ja dann förmlich nach einem Grund, das Scheiße zu finden.
Eben, ja.
Wobei ich auch finde, dass, also die Blade Runner ist ein genialer Film, wie wir ausgeführt haben, aber es ist schon so, dass er eine große Welt aufmacht und jetzt nicht die große Geschichte erzählt im ersten Teil, finde ich. Mhm. Also da ist es vor allem die Welt, die überzeugt, die Stimmung und alles drumherum. Mhm. Und ich finde es dann schon legitim zu sagen, wir haben so eine geile Welt und dann können wir jetzt noch irgendwie geile Geschichten erzählen. Ist schon legitim?
Da ist vollkommen legitim. Aber ich stell dir mal den Druck vor.
Alter, also, niemals. Ich will in Millionen Jahren nicht.
Andere Filmemacher würden da auf jeden Fall einen großen Bogen drum machen.
Ja.
Ja. Aber er scheut sich
da. Aber hat Villeneuve ja auch gesagt, ne? Zu Kunst gehört auch immer ein bisschen Druck und wollte hier Kunst schaffen, das ist ihm gelungen.
Ja. Auf jeden.
Sehr schön. Na, dann freuen wir uns auf die IT-Fortsetzung, die er dann in Zukunft mal funktionieren wird.
Aber Jan, jetzt würde mich mal interessieren, also du hast vorhin vom Test der Zeit gesprochen, was ich bei 5 Jahren schon ein bisschen stretch finde, aber jetzt mal dein Urteil. Hat er den bestanden? Ist er schlechter geworden? Ist er besser geworden?
Nee, mehr als. Also ich kann ihn jetzt noch mehr wertschätzen als, glaube ich, vor 5 Jahren, weil ich in der Zeit noch mal mehr gesehen habe, noch mal anders Filme gucke. Ich glaube, der hat noch mal gewonnen, glaube ich.
Hm. Cool. Ja, schön. Guess, hast du irgendwas auszusetzen an dem Ding?
Ja, Jan wollte sicher darauf anspielen, dass er natürlich bei Letterboxd meine Ursprungspunkte gesehen hat und die werden wir fairerweise natürlich dann verraten. Also ich war nach dem Kino bei einer 9, hab den mit 4,5 Sternen gelockt bei Letterboxd, weil ich immer noch der Meinung war, dass er nicht so ganz ans Original rankam, aber ich war schon sehr geflasht und es gab so Villeneuve-Filme, also ich bin ja kein Riesenfan von Arrival und war ja bei Dune auch jetzt nicht so komplett oben, aber Blade Runner hat mich schon weggeblasen im Kino, als ich da rauskam, dachte ich so, alter Falter, der sah schon richtig geil aus. Das war schon ein fetter Film. Und der
ich glaube, bei Dune waren wir uns ziemlich einig, ne?
Der hat nicht verloren. Ja, bei Dune waren wir uns einig. Das war irgendwie so ein 8,5 oder so,
ja,
wo wir gesagt haben, ist cool. Aber wir gucken mal, wie es noch weitergeht.
Gehe ich d'accord, ja. Und aber auch genauso wie bei Guest mit 4,5 Sternen gelockt damals nach dem Kinobesuch.
Okay.
Ja, und für uns beide war das die Zweitsichtung. Insofern sind wir auf einem ähnlichen Level. Insofern gucken wir mal, ob sich da was verändert hat.
Stimmt, alle zweimal gesehen jetzt, ne?
Ja.
Oder du, ja.
Stimmt. Wie also,
gucken wir mal.
Wie ist es dir denn ergangen nach dem Rewatch so kurz nacheinander? Wie waren da 3 Monate, 4 Monate dazwischen?
Nee, meinte ich ja vorhin, Februar war das.
Im Februar war das, okay. Okay, knapp.
Ne, war super.
8 Monate. Aber nichts jetzt irgendwie, wo du sagst, so ja, okay, das habe ich beim ersten Mal nicht gesehen oder so, sondern.
Ja, die Dinge, die ich vorhin angesprochen habe, sowas fällt einem dann halt auf. Aber das ist immer noch, es ist ein audiovisuelles Spektakel, das mal alles zu spät.
So muss ja Kino eigentlich sein, oder?
Hey, du kannst hier halt einfach jeden 5. Frame könntest du ja an die Wand hängen.
Ja.
Also wie das aussieht, ey, da würde man sich echt, da also fragst du dich fast, warum mit dem Budget, ich meine, was hat der gekostet? 150 Millionen?
Mhm.
Ja. Kosten ja nun wirklich eine Menge andere Filme auch. Warum fucking Pinocchio hat 150 Millionen gekostet, Alter. Warum sieht das nicht so aus?
Digga, hier, so, wie heißt er denn?
Der Disney ich meine, was die hier für Sets auch gebaut haben und so, Alter, das ist so krass.
Na, wie heißt er denn mit Ryan Gosling hier, der letzte, der Netflix-Film?
Ey, der war noch teurer.
200 Millionen.
Grey Man.
Ja, Grey Man, ja. 200 Millionen Budget.
Ja.
50 Millionen teurer als Blade Runner 2049, Alter. What the fuck?
Ja.
Das ist echt krass.
Unfassbar. Und dann ist der kein Erfolg. Das ist wirklich einfach nur traurig.
Ja, 260 Millionen hat er knapp gemacht. Das reicht nicht.
Mhm.
Ja, es ist Leuten zu sperrig. Ich meine, Blade Runner damals war auch kein Erfolg. Insofern ist er selbst da in der Spur, was Villeneuves Neuauflage angeht. Ich habe
einfach keine Ahnung.
Ja, du, Mainstream-Kino ist schwierig.
Tja, was ist da los, Freunde? Aber gut, kann ja nicht jeder alles mögen.
Naja, damit habt ihr eingeleitet. Wenn da Arthouse draufsteht, also auch wenn es jetzt nicht damit beworben wird, aber es ist dann halt sowas, spricht sich ja auch rum. Und damit lockst du halt nicht massenweise Leute ins Kino.
Nee, aber die mir nichts abgewinnen können, das sind doch hier.
Du bist genauso wie alle anderen Arschlöcher, die ich bis jetzt kennengelernt habe.
Arschlöcher.
Ja. Kann ich schon auch nicht nachvollziehen. Ja, ärgert mich natürlich, dass ich den damals im Kino verpasst habe, aber ich habe es standesgemäß nachgeholt und das ist schon ein Erlebnis.
Aber
wenn
der jetzt nochmal einen neuen Release kriegt im Kino, dann wäre es da wahrscheinlich am Start, den nochmal auf einer großen Leinwand zu sehen.
Genau, ja. Bestimmt, ja.
Kannst dir ja vorstellen, wie der im IMAX dann irgendwie gewirkt hat. Also das ist schon.
Ja, aber deswegen sieht der in 4K halt auch echt fett aus, Alter. Ja. Und der klingt so geil. Also ja, Sounddesign ist hier. Pff. Ja, ist alles fett, klar.
Das ist ein guter Showcase-Film, wenn du mal deine Anlage oder so präsentieren willst.
Ja.
Für Leute mit einem feinen Heimkino. Oder halt Jan mit seinem Röhrenfernseher. Guck mal, was der kann.
Dafür werde ich in der aktuellen Folge ja Film auch bepöbelt.
Ach so, guck mal, wie schön das aussieht.
Für meinen Fernseher.
Ja.
Was? Wirklich?
Ja, weil ich halt sage, dass ich mittlerweile ein relativ großes Problem habe mit den Schwarzwerten im Kino, weil ich hier vorm OLED halt vollkommen verwöhnt bin und dann gucke ich mir einen Horrorfilm im Kino an und denke, so viel grauer Matsch.
Ach so.
Verstehe.
Ja, siehst du, aber da sind wir jetzt schon, ne? Dass manche Filme zu Hause besser aussehen als im Kino.
Das ist so, ja.
Ja.
Ich fand es trotzdem abgefahren, wie manche Podcaster halt so einen Film machen, irgendwie von wegen, also so ein Foto machen für Social Media, wo die dann so den Fernseher fotografieren und denke so, Alter, wirklich, auf diesem Schuhkarton rezensierst du die Filme dann, irgendwie guckst du die Filme, die du dann rezensierst, ey. Das kommt doch da gar nicht rüber. Also man braucht schon ein bisschen Screen oder so, ein bisschen Optik, damit man die Filme zu würdigen weiß. Da kannst du gleich irgendwie ein Telefon posten, wo du dann irgendwie Star Wars drauf guckst.
Keine Angst, Guess, auch wenn ich nur diesen ganzen Arzi-Fazi-Kram gucke. Ich habe schon einen Marvel-Fernseher, so ist nicht.
Es muss ein Marvel-Fernseher sein, definitiv. Gucken kannst du drauf, was du willst, aber es muss ein Marvel-Fernseher sein. Hast verstanden, das Prinzip.
Läuft.
Cool. Darauf könnt ihr auch unsere Bäsche gucken übrigens, die wir...
Bäsche?
Unsere Bäsche, ja. Unsere Bäsches.
Überleitungs-Guess.
Ja, Überleitungs-Guess.
Ja.
Wo auch Jan weitergekommen ist. Insofern, bist du aufgeregt?
Das ist fast schon ein Spoiler. Wobei, wir sind ja noch im Spoiler-Pod.
Wir sind noch im Spoiler-Pod, ja. Dann müssen wir spoilern.
Ja, ich bin wie immer sehr aufgeregt.
Bist wie immer sehr aufgeregt, okay. Und dein Fazit stimmt, ist immer noch, du stolperst dich durch, oder?
Ich stolper mich weiter durch. Und es wird auch einfach dabei bleiben. Und dann werde ich im Finale einfach auf den Sack kriegen.
Beste Strategie. Gucken wir mal, ob du da auf den Sack kriegst.
Ja, bisher lief es ja gut.
Wir sind gespannt. Ja, wollen wir Punkte raten oder habt ihr noch was zu Blade Runner 2049? Danke auf jeden Fall an Olli für diesen Auftragsfilm.
Mhm.
Und dann sind wir gespannt auf Lees Erstsichtung für La La Land im nächsten Monat. Mhm. Was hast du gesehen? 10 Minuten?
Ja, 20.
20 Minuten hat er gesehen bis jetzt. Dann ist er rausgegangen aus dem Kino.
Nee, ganz so schlimm war es nicht.
Was, die singen?
Ja, oh Gott, Hilfe, ich bin raus.
Ich gucke gerne Musicals, wo gesungen wird.
Ja, nein, das natürlich nicht, aber ja, also wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, dass ich die Entwicklung gerade schauspielerisch von Ryan Gosling echt einzigartig finde und irgendwie schafft er es immer schlechter zu werden.
Tja, dann freust du dich auf Ken?
Hm?
Freust du dich auf Ken? In Barbie?
Freuen wäre nur wirklich zu hoch gegriffen.
Ich habe während des Films drüber nachgedacht, wie das wohl ist, wenn der, also natürlich, jetzt ist wieder, haha, er spielt eine Puppe, muss nicht viel machen. Aber ich finde es sehr interessant, weil er hat ja auch gezeigt, dass er auch Emotionen kann. So ist er nicht.
Ja, aber eben für mich am glaubwürdigsten halt am Anfang seiner Karriere.
Mhm.
Und das nimmt irgendwie eine komische Entwicklung. Deswegen, ja, ich bin gespannt, dass ich glaube, das Aussagekräftigste jetzt für diesen Film wird ja dann wahrscheinlich die Regisseurin sein. Also da, das, dürfte interessant werden, ne? Dass das so ein feministischer Ansatz ist mit so einer Figur. Das könnte spannend werden.
Genau, ich gehe nicht davon aus, dass Greta Gerwig da so einen Hollywood-Blockbuster draus macht, sondern es wird definitiv so ein Haha-Feminismus und Vogue-Satire sein.
Ja gut, aber mit der Schauspielriege, ne, da ziehst du auch Publikum. Also es ist auf jeden Fall ein wichtiges Projekt.
Wird funktionieren.
Geile Einspielung in Blade Runner übrigens bei Mackenzie Davis, wie sie meinte so, oh, so you're not into real girls. Mhm. Weißt du, in dem Moment, wo sie das natürlich zu Ryan Gosling sagt, der ja Lars and the Real Girl gedreht hat, ist das natürlich, hat das auch nochmal einen doppelten Boden.
Ach so.
Fand ich auch nochmal ganz witzig.
Meinst du, das war Absicht?
Habe ich gelesen, also bei Fakten habe ich das gelesen, dass das so, dass das auch nochmal ein kleiner Hint war auf einen anderen Film von ihm.
Das ist ja witzig, ja. Cool.
Checkt man natürlich nicht gleich. Ja, wir werden den auf jeden Fall, wir werden uns den angucken, den Barbie-Film. Der lustigerweise am gleichen Tag startet wie Oppenheimer. Die haben ja am gleichen Tag haben die ja Kinostart. Echt? So, ja, zwei riesen groß erwartete Filme.
Na dann.
Insofern ist es schon ganz lustig, dass die beide am gleichen Tag starten. Also schauen wir.
Okay, wer muss denn anfangen beim Punkteraten? Haben wir wie immer nicht festgelegt?
Nö.
Jan, willst du anfangen? Du liegst aktuell vorne, punktemäßig.
Ja, kann ich gerne machen. Ist gar nicht so leicht, fällt mir gerade auf. Ich habe gar nicht so viele Gedanken gemacht. Scheiße, hätte ich mal beim Rezensieren machen sollen.
Klar, ich fange an, gib ihm.
Ich sage aber, dass ihr beide eine 9,5 gebt.
Mhm.
Ich sage, Lee ist bei einer 9 und du bist bei einer 9,5, Jan. Wo ich glaube, dass du diese Punktzahl wahrscheinlich selten nimmst. Aber ich sage, egal, 9,5, scheiß drauf.
Ja, bleibst du dabei?
Ja, ich bleib dabei.
Okay.
Ich habe so ein professionelles Pokerface gerade aufgesetzt. Ja, da bleibe ich bei der Punktzahl.
Professionell. Ich sage, Jan ist bei 10. Und guess, ach, Alter, du hast nur geschwärmt über den Film und nachher ist das wieder so ein Predator-Ding. Weißt du, wo er nur am Jubeln ist und dann heißt hinterher 8,5.
Aber bei American Hustle hat er mich wegen einer anderen Sache dann gescholten. Ja. Da hieß es halt so, ja, wie jetzt 10 Punkte? Ich denke, du bist nicht so verschwenderisch mit den 10 Punkten. Da hat er mich dann angeschissen, weil ich auf einmal die volle Punktzahl gebe.
Wie man's macht, ne?
Wie man's macht, macht man's falsch. Ja. Oh, ihr hadert.
Ja, ich hadere sehr. Ich, einfach wirklich aufgrund dieser beiden Filme jetzt, die wir gerade erwähnt haben, ist es halt nicht mehr so wirklich einzutakten. Also das ist, ich weiß nicht, ob da Strategie dahinter ist, aber
was?
Ich mach das jetzt mal rein rechnerisch, weil irgendwie, Mann, du musst doch bei 10 sein hier. Fuck it, ich sag 10, Alter, das wäre schon, ich find's so krass, diesem Film keine 10 Punkte zu geben, aber gut.
Guter Tipp.
Ja, der zu spät, ihr habt schon getippt. Also, ich bin wenig überraschend bei 10.
Krass, okay.
Oder vergesst anscheinend doch überraschend.
Ja, weil ich habe dich ja nicht auf eine 10 eingetaktet, oder?
Ja.
Ich habe dich bei einer 9 gesehen, weil ich dachte, du gehst so ähnlich rational an wie ich, dass ich gesagt habe, ich kann ja genauso viele Punkte kriegen wie der alte Blade Runner. Eigentlich geht das nicht, weil der ist halt der alte Blade Runner, so, weißt du? Aber dann dachte ich so, Alter, natürlich ist es eine 10. So, ich weiß gar nicht, warum ich dir 9 Punkte gegeben habe. Das ist ein absolut runder Science-Fiction-Film. Was will ich hier mehr? Also, ich habe was fürs Auge, ich habe was für die Story ist geil. Du wirst halt zugeballert.
Gerade weil der es schafft, den alten, also das Erbe von dem alten, so geil zu bedienen und da noch einen draufzusetzen, Alter.
Also, dafür muss nochmal Props geben. Und klingen wir auch für den? Jetzt kommt's.
9,5.
Ah, ich wusste es, ich habe nur 9,5.
Er wird auch bei Letterboxd wieder mit 4,5 drinstehen. Ja.
Mann.
Ja, das ist meine Bewertung. Wenn ein Film 9,5 kriegt, dann hat er keine 5 Sterne bei Letterboxd, sondern auch nur eine 4,5, oder?
Genau.
Ja, okay, krass.
Also, das ist aber auch super fies, weil natürlich hast du auf dem Papier recht, Lee. Der Film macht alles super gut und super richtig, aber das kleine Quäntchen, wo ich dann sage, also für mich muss es halt eben diese durchgehende Filmmagie haben. Und das hat er eben durch dieses letzte Drittel, wo er diese Längen hat, dann eben nicht. Und da gibt's dann eben dieses kleine Quäntchen, was dann fehlt.
Okay. Nichtsdestotrotz, klingel ich mal für die U-Bahnhausen, weil Lee und ich beide bei 10. Insofern häufen sich hier die 10 Punkte Filme bei unserem Podcast hier.
Ganz wahrscheinlich euer erfolgreichstes Franchise im Podcast, oder?
Das
mit den beiden Filmen.
Das kannst du unterschreiben.
Wobei Alien 1 und 2 bei uns auch bei 10, ne?
Stimmt.
Beide 10?
Die waren beide bei 10, ja.
Ja, aber da gibt's ja noch mehr Filme.
Die dann den Punktedurchschnitt wieder
runterschreiben. Abwarten. Jetzt kommt ja eine Blade Runner Serie, so, deswegen, wer weiß.
Schauen wir mal. Ja, stimmt. Also da sind wir einhellig auf jeden Fall sehr begeistert, was was die beiden Filme angeht. Aber ist so cool, du bist ja da auch oben mit dabei.
So. Ja, klar.
Wo sind wir denn jetzt gelandet mit den, mit dem Kreuz- und Quergeraten?
Also du hast aus dieser Runde einen Miesen mitgenommen.
Naja, dann bin ich wohl nicht der Sieger.
Und Jan auch einen Miesen, weil er bei uns beiden auf 9,5 getippt hat. Ich habe einen Miesen, weil ich bei Jan daneben lag. Das ergibt jetzt einen Endstand von 1,5 Miesen für mich. Jan hat auch 1,5 Miese und Gess hat 2 Miese.
Oh nein, ich bin das Schlusslicht.
Ja.
Oh.
Also Jan kommt in den Lostopf, weil er ist gleichgezogen mit dir.
Genau. Ansonsten und Punkt für mich.
Das ist ja lustig, ja. Und Punkt für dich dann. In dem Fall hast du auf ein 2-1 dann angeschlossen. Nicht schlecht.
Ja, geil.
Ja, cool. Dann sind wir fertig für heute.
Ja.
Und können an der Stelle erwähnen, dass wir auch in der nächsten Episode wieder 2 Auftragsfilme abhaken.
Mhm. Ja, diesen Monat ist viel los.
Ist viel los und ich weiß nicht, ob es Zufall ist, dass wir so viele Horrorfilme jetzt als Auftragsfilme haben, weil Oktober und so. Mhm. Aber wir reden über Bliss und wir reden über
Silent Hill.
Silent Hill, genau. Über den Silent Hill-Film, über den allerersten. Das sind die 2 Auftragsfilme für nächste Woche. Insofern gucken wir mal, wie die ankommen.
Kennst du die beide schon?
Silent Hill ja und Bliss noch nicht. Wie steht's bei dir, Jan? Beide gesehen?
Dito. Silent Hill ja, Bliss nein.
Okay.
Ich kenne beide nicht.
Du kennst beide nicht. Auch wieder eine Erstsichtung.
Ja.
Was interessant ist bei dir, weil du hast ja nicht mal die Spiele gezockt, wa?
Nee.
Weil ich habe die Spiele richtig gesuchtet. Ja. Insofern ist das noch ein ganz anderer Ansatz.
Aber deswegen hatte ich halt auch keinen Anlass, den Film zu gucken.
Ja.
Der Film, der immer so als einzige wirklich brauchbare Videospielverfilmung gilt, ne?
Ah ja?
Mhm. Ja, auch wenn er, ja, okay, ist jetzt Foreshadowing, auch wenn das jetzt nicht wirklich ein mega geiler Film ist, ist der, was eine Videospielverfilmung angeht, macht der schon ein paar Sachen richtig. Eben. Also die Welt, die er da zeigt und so.
Muss ja lange suchen nach Brauchbarem.
Ja, ja.
Da hast du recht, ja.
Stimmt, das ist relativ dünn.
Aber es kommt ja auch ein neuer Super Mario Film raus, insofern.
Ich habe mir ja den Trailer schon angeguckt.
Hast du den Trailer schon angeguckt?
Ja.
Chris Pratt spricht den.
Ja, ja. Gibt's ein paar interessante Sprecher.
Da bin ich ja mal gespannt.
Jack Black spricht Bowser, ne?
Ach ja, Jack Black spricht Bowser, ja. Und spricht, aber Chris Pratt spricht ihn nicht mehr so mit fiesen italienischen Akzent, Donkey Kong? Oder?
Nee, er spricht, glaube ich, normal Englisch.
Spricht normal, ja. Okay, das wäre auf jeden Fall
So viel wird nicht gesprochen im Trailer.
Im Spiel ja auch nicht.
Kein It's a Mario?
It's a me.
Oh Gott.
Na gut. Ja, dann weisen wir noch darauf hin, dass der Herr, den wir heute zu Gast haben, auch einen sehr feinen Podcast hat. Namens.
Danke sehr.
Ja, hier Filme.
Mhm. Unbedingt reinhören.
Alle 14 Tage. Samstags, wenn ich mich nicht täusche, auf YouTube. Richtig? Mit Bild. Und das Konzept ist, jeder darf mal ein Thema vorschlagen und die anderen müssen dann was dazu gucken.
Und ein Hauptfilm, den wir alle gesehen haben, den wir im Spoiler besprechen. Und neben YouTube sind wir natürlich auch auf allen einschlägigen Podcast-Formen zu hören. Mhm. Bei Letterboxd zu finden unter Ja hier Filme. Folgt uns, habt Spaß.
Ja, unbedingt auch Jans Privatprofilen bei Instagram und so folgen. Der ist auf Social Media
sehr aktiv. Instagram ist mir sehr wichtig. Ja.
Guck mal, Social Media ist mir sehr wichtig.
Euphorie-Level wie Kay.
Nicht schlecht. At Ryan Gosling.
Er imitiert den Replikanten einwandfrei. So, und da die Episode hier am Freitag erscheint und ihr gleich am nächsten Tag demnach eine neue Episode rausbringt, kannst du ja mal schon ein bisschen teasern hier. Was gibt's denn da als Hauptfilm? Und
ich habe ja schon mal ein bisschen geteasert. Also die Kategorie wird Slow Cinema sein, für die Blade Runner 2049 gefeiert haben, ein gefundenes Fressen. Mhm. Und der Hauptfilm, den wir alle gesehen haben und dann im Spoiler besprechen, ist Smile, der
recht aktuell.
Relativ gut besprochene Horrorfilm, der gerade im Kino läuft, der wohl ein sehr potentes Gegenstück zu Halloween Ends darstellen sollte. Mhm. Und ich sag mal so, wir finden den alle nicht scheiße.
Okay.
Immerhin.
Oder anders, nicht alle finden ihn scheiße. So sollte man es sagen.
Das ist schon mal eine andere Aussage.
Und bei Horrorfilmen ist das schon mal was.
Ja, das stimmt. Ja, Horrorfilm an jeder Ecke hier.
Mhm. Bei den Jungs. Ist Oktober.
Schocktober. Das
haben wir anderes zu tun.
Kommt man nicht drum rum.
Nee, kommt man nicht drum rum. Ja, wir gucken mal, wir sind gespannt und werden uns das natürlich anschauen. Die guckt ja auch jede Folge von euch.
Jede ist ein bisschen übertrieben, aber
ja, schaut mal rein.
Tatsächlich seid ihr die Einzigen, die ich mir hin und wieder reinziehe.
Du sagst es immer wieder und es ehrt mich immer wieder und ich freue mich auch wirklich immer wieder, dass du das sagst. Das ist wirklich schön. Also es ist ein bisschen traurig für die anderen, aber ich freue mich, dass du bei uns mal reinhörst.
Ja, bei mir ist das nicht so viel wert, weil ich halt jeden Assi-Podcast halt draußen höre. Deswegen ist das nicht so Ist das kein Ritterschlag, wenn ich sage, ich höre euch auch?
So viel Zeit habe ich nicht.
Doch, doch, doch.
Ja, Lee hat noch ein Privatleben im Gegensatz zu mir.
Ja, das hin und wieder.
Das verstehe. Mhm.
Alright, dann würde ich sagen, sind wir durch.
Bedanken wir uns nochmal bei Jan.
Hat großen
Spaß gemacht.
Wie immer. Danke für die Einladung.
Glückwunsch zum Lostopf. Ja, sehr gerne. Und wir können schon mal foreshadowen. Wir laden ja nicht nur einfach irgendwelche random Leute von Jaje Film ein, sondern Dietz kommt auch nochmal.
So ist es.
Ist schon angefragt, hat Daumen hoch gegeben und den sehen wir als dritten im Bunde auch nochmal hier einzeln diesmal.
Ja, und wie hast du es formuliert? Der schönste und lustigste?
Ich muss ihn ja irgendwie locken, damit ich alle drei hierher bringe. So, ich kann ja nicht da einfach sagen, ja, kommst du, sondern ich muss dann sagen, so, ja, will der schönste und lustigste von Jaje Film auch bei uns auftreten? Dann sagt er, ja, nach der Anrede kann ich natürlich nicht nein sagen.
Also wenn ich euch jetzt nicht genügt habe da draußen, es kommt noch ein besserer vorbei. Gebt ihm noch
ein schönerer.
Vielleicht also aber generell nicht so besserer Mensch, deswegen. Wir können es noch besser, keine Sorge.
Wir müssen halt jede Zielgruppe abgreifen. Du bist halt so der Intellektuelle von denen, dann kommt der Schönste von denen, weißt du, damit ein paar Frauen mehr einschalten und so. Also es ist so.
Und Hoffi ist
der hasserfüllteste von allen. Das ist auch schön.
Das ist ja immer nur dieses eine Prädikat und das ist sehr schön.
Der ist so die Bild-Zeitung. Ja, da schalten alle ein, die irgendwie Streit hören wollen oder so. Hass.
So geil, ey.
Das ist super.
Ja,
aber wir haben euch alle gern zu gleichen Maßen.
Ja, und Jan sehen wir ja auch demnächst wieder im Bash.
Auf jeden Fall, da freuen wir uns auch drauf.
So ist es.
In diesem Sinne sind wir raus und sagen an der Stelle ciao, ciao.
Tschüss.
Ciao.
Bewegt Bild Banausen.